Hier dein Mitarbeiter begrüßen. Wie heißt du? Der Ralf. Bist du uns auch herzlich willkommen? Genau. Dann dürft ihr einfach loslegen.
Nee, bleib erstmal sitzen. Ich ruf dich dann auf. Es geht auch ohne. Das ist ein bisschen komisch, so wenig Leute. Ich würde am liebsten jetzt hier reden, aber das geht nicht gut, gell? Genau. Ja, wie fange ich an? Ich stelle mich erst einmal vor, dann sage ich, warum ich überhaupt hier in Pforzheim bin, wo ich doch noch gar nicht hier wohne. Und dann erzähle ich euch die Geschichte, wie ich zu Treasure Hunt, zur Schatzsuche gekommen bin, wie unbedarft es war. Und Ralf habe ich eingeladen, weil ich einfach ein bisschen eine Buntheit habe. Wenn wir unterwegs sind, sind wir normalerweise als Team unterwegs. Wir sind dann zu 14, 5. Wir sind 21 Leiter vom Treasure Hunt Team. Ralf ist einer davon und Ralf ist so ein Schatzsuch-Urgestein, der ist fast von Anfang an dabei. Und ich will einfach so ein bisschen so eine Buntheit reinbringen. Da wird der Ralf auch ein paar Teile übernehmen, wie Schatzsuche dann auch funktioniert. Und das machen wir so zwischendrin und dann erzählen wir einfach auch Schatzsuche-Geschichten, dass ihr wisst, wie das auch funktioniert. Und da habe ich auch an Ralf gebeten, einfach so ein bisschen von sich zu erzählen, was Schatzsuche einfach auch mit ihm und seinem Leben auch gemacht hat. Weil Schatzsuche ist nicht nur eine Möglichkeit, auf eine ganz besondere Art und Weise draußen unterwegs zu sein, sondern es verändert uns, wie ihr das ja auch erlebt, wenn man prophetische Volltreffer hat. Du nickst, du verstehst mich, gell? Ja. Und das macht ja mit ihr was, gell? Ich will das ganz kurz noch, ich weiß immer nicht, ob ich es berichte, ich werde immer als Pastor angekündigt. Ja, ich gehöre zur Pastorenrunde, ich bin aber noch nicht ordiniert. Ich will es einfach mal richtig stellen. Manchmal mache ich es nicht, manchmal mache ich es, das ist mal so und mal so. Obwohl von meinem Team auch viel immer Pastor Uli zu mir sagt, aber das ist okay. Das einfach also zur Richtigkeit. Ich bin seit 2010 in der Gemeinde, im Gospelforum und seit 2014 angestellt, dort. Und meine Tätigkeit ist dort im Gospelforum sind, also ich bin ein Student, also so bin ich ja gekommen, darum bin ich noch nicht ordiniert, weil ich jetzt ganz am Schluss von meiner Ausbildung bin, ich mache gerade einen Bachelor in Theologie, bin mitten in der Bachelorarbeit, das mache ich also seit 3 Jahren, ich bin also wie so ein BA-Student, so ein ziemlich alt, ich bin da und sitze lieber, nein, war Spaß. Und ich merke so, ihr seid locker, dann kann ich wahrscheinlich meine schwäbische Geschichte erzählen. Bin immer ein bisschen vorsichtig, weil es ist ziemlich grenzwertig, aber ich mache das, auf die Gefahr hin, dass ich dann rausfliege. Du bist dann schuld, du hast mich eingeladen, gell? Genau, kriegst du ein Feuer von deinem Pastor. Ich bin sicher, Pastor Peter legt Wert auf eine gute Ausbildung darum und das ist ja gut so. Ich merke auch, das Studium war jetzt schwierig, weil es ist zwar jetzt total blöd, was ich sage, aber ich sage zum Peter immer, ich bin Evangelist und kein Theologe, obwohl Evangelisten ja Theologen sind. Aber mir fällt es total schwer, obwohl jetzt das Studium mir viel gegeben hat, dass ich viel, einfach Grund zu dem, was ich schon hatte, viel Grundbegriffe noch dazu bekommen habe und das ist dann auch richtig gut. Und meine Tätigkeit im Gospelforum ist, ich leite das Treasure Hunt Team, das Schatzsuche Team, das jetzt richtig groß geworden ist. Wie gesagt, ich habe 21 Leiter in ganz, ganz viele Regionen, sind Teams unterwegs. Ich weiß nicht, wie viel, 100, 150, vielleicht 200 Leute sind unterwegs. Keine Ahnung. Und dann mache ich noch den Firestarters Kurs. Das ist ein Kurs, der den übernatürlichen Lebensstil lehrt. Den mache ich Sonntagmorgens und am Wochentag abends, dann auch regional. Und dann, wir haben ja verschiedene Bibelschulen, wo ich einzelne Teile habe. Und in unserer Vollzeit-Bibelschule, unserem Revival Training Center, da unterrichte ich auch. Und wir haben jetzt ein zweites Jahr und da unterrichte ich diese evangelistische Leiterschaft. Das ist einfach so mein Thema, was ich dort mache. Also ihr merkt, alles in Richtung prophetische Evangelisation, prophetisches Hören. Da war mein Bachelor-Thema, das geht auch in die Richtung. Wenn der Heilige Geist spricht, was passiert dann bei denen, wo diesen Ruf bekommen? Das ist so mein Thema, was ich gerade mache. Genau. Das ist so das, was ich mache. Es ist total vielseitig, sehr erfüllend und es macht riesige Freude. Ich habe neben Ralf, wie gesagt, wir sind 21, also mit mir 22, wir sind 21 Leute, ganz tolle Leute. Das musste ich jetzt sagen, weil der Ralf da ist. Nein, macht Spaß. Und es macht eine riesen Freude, mit solchen Leuten unterwegs zu sein, zu sehen, wie das Team gewachsen ist. Und wie gesagt, ich werde nachher meine Geschichte erzählen und an einer bestimmten Stelle dann an Ralf das Wort geben. Und dass ihr auch seht, wie das eigentlich gekommen ist, auch wie Gott einfach Wege führt. Und ich finde das immer total spannend. Gell? Aber vorher möchte ich beten kurz und dann werde ich euch sagen, warum ich überhaupt hier in Pforzheim bin. Papa Gott, ich danke dir für das, dass ich hier sein darf. Ich danke dir für meine Geschwister, auch für diese Begabung, was du meine Geschwister gegeben hast. Danke, dass jetzt auch Ralf da ist, dass du auch hier einfach Gesundheit geschenkt hast, dass du uns gesund hier zusammengeführt hast. Und ich weiß, dass es jetzt ein wunderbarer Abend wird und es geht um dich. Es ist alles von dir, es ist alles durch dich, es ist alles zu dir hin. Und das Abend soll wieder dazu beitragen, dass dein Name verherrlicht wird, dass wir einfach wieder so eine neue Facette von dir entdecken. Und ich weiß, Heiliger Geist, dass du es tust. Und darum segne ich den Abend jetzt im Namen Jesus. Amen. Jetzt erzähle ich euch geschwind eine Geschichte. Du kommst aus Stuttgart, ja, du verstehst mich. Ich habe immer gebetet, ich sage, Herr, wenn du mich mal sendest, wenn ich zum Prediger oder so, dann lass mich nie das Ländle verlassen. Versteht ihr mich überhaupt, ihr badische Leute? Ja, dann lass mich nie das Ländle verlassen. Aber Gott hat es nicht erhört, weil wir sind auch in ganz Deutschland unterwegs, in fast fremdsprachige Räume, wenn man, ich mich jetzt keine Dialekte nenne. Nicht, dass hier ein paar sind, wo wir das dann übel nehmen. Genau, du guckst so. Pass auf, ich erzähle euch eine Geschichte, wenn ich vielleicht da jetzt gleich rausfliege. Da war der Tag der Sprachenverwirrung. Warum es die Geschichte in die Bibel geschafft hat, weiß ich nicht. Aber da war der Tag der Sprachenverwirrung. Das kennt ihr ja, wenn man die ersten Blätter der Bibel aufschlägt. Und da hat Gott dann einfach eingreifen müssen, weil die Menschheitsgeschichte einfach einen schlechten Kurs genommen hat und hat die Sprache verwirrt. Und dann hat er den Völker und Kultur, hat er ja dann neue Sprache gegeben. Da hat er die Italiener dieses schnelle Italienisch gegeben, die Franzose dieses melodische Französisch und so weiter. Hat halt seine ganze Sprache verteilt, bis dann sein Pool an Sprachen leer war. Und hat er geguckt und dann sah er, dass es sehr gut war, ja. Und dann dauert es nicht lange, da kommt ein Schwab her und sagt, hey Gott, und dann sagt er, ja, dann sagt er, du hast uns vergessen. Dann sagt er, oh, stimmt, dann sagt er, jetzt habe ich gar keine Sprache mehr übrig. Dann sagt er, ach, weißt du was, dann schwätzt ihr halt wie ich. Ihr lacht, dann bin ich gut, darf ich da bleiben? Ich finde es so gut. Ja? Also seht ihr mal, Schwäbisch, ich weiß nicht, wo badische Leute sind, aber ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt, wenn ihr Badener seid, zu den Schwaben zählen. Genau. Aber sei es der Baden-Württemberg, also ist das irgendwo ist verschwunden. Da gibt es ja keine Grenze, genau. Bis wann habe ich denn überhaupt Zeit? Okay. Ich wollte ganz sagen, sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Ihr merkt ja. Okay. Warum bin ich hier? Ich bin ins Gosseforum gekommen. Die Geschichte werde ich mir dann gleich auch erzählen, wie das mit der Schatzsuche begonnen hat. Und es war dann so, dass ich, das Team ist immer größer geworden. Wir hatten ein Erlebnis, das ist in Leonberg passiert, wo Gott einfach, wir sind so, also ich bin vor allem so einer, ich lerne viel aus Fehler, ich mache halt oft einfach. Und dann geht es oft nicht gut aus oder man kommt an der Grenze und dann reagiere ich. Und so war das dann auch in Leonberg. Wir haben eine Schatzsuche dort gemacht und es kamen 53 Schatzsucher. Und also in so einem relativ kleinen Ort wie Leonberg. Und das hat mir zu denken gegeben, wir sind eigentlich zu 53 dann in der Ort. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, Schätze, die wir dann gefunden haben, die waren schon zweimal Schatz. Solche Dinge haben wir dann erlebt. Dann haben wir gewusst, wir müssen da echt was ändern. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann begonnen, regionale Leiter zu setzen. Da waren dann Leute, zum Beispiel der Ralf, er ist jetzt der Leiter von Ludwigsburg. Dann, das Tolle war, aus den ganzen Regionen vom Gospelforum waren einfach jetzt schon im Schatzsucheteam bewährte Leute, wo ich wusste, die können Leiter sein. Bei uns wird nicht jeder Leiter, muss da was mitbringen. Und dann haben wir gesagt, wir zertrennen uns jetzt, was irgendwo auch schade war. Wir waren so ein tolles, eingefleischtes Team. Und dann haben wir uns zertrennt, jeder in seiner Region. Und jeder hatte jetzt wirklich die Aufgabe oder auch die schwierige Aufgabe, ein Team aufzubauen. Ja, und das ist dann, da man ja plötzlich wieder ganz klein ist, du kommst an den Treffpunkt und hast nicht mehr deine 6, 8, 10 erfahrene Leute, sondern oft stehst du ganz allein da und so. Das war dann schwierig. Das haben wir so ziemlich alle durch. Und ich habe das dann organisiert über eine längere Zeit. Und dann war ich irgendwann so, dass ich dann alles fertig hatte. Die bewährten Leute hatten dann alle ihre Region. Und dann merke ich plötzlich, dass ich wie übrig war. Ich habe mich überflüssig organisiert. Manche Leute nennen das gute Leidenschaft. Ja, aber es war wirklich so. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe mir gedacht, hey, ich gehöre jetzt gar nirgends hin. Da dachte ich, klar, ich bin der Hauptleiter. Irgendwie gucke ich dann so nach dem Recht. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist es nicht. Und dann weiß ich nicht, das war, glaube ich, 2013. War das, glaube ich, ja, dass ich dann in der Pastorenrunde stand und ich war einfach so, wir waren im Lobpreis, wir haben da in Sprache gesungen, das weiß ich noch ganz genau, und dann war ich einfach so im Dialog mit Gott so, und dann, wo ich gesagt habe, Gott, was ist denn eigentlich mit mir jetzt so? Das ist ein sonderbarer Zustand. Und dann sage ich Gott zu mir, ja, du machst ja auch eine Region. Und ich so, welche? Und dann sagt er, guck mal nach rechts. Und dann gucke ich nach rechts und steht Pastor Stefan Grüst neben mir. Und so kam das ganz klar. Und dann habe ich erstmal noch gar nichts drüber gesprochen. Am Stefan habe ich nichts gesagt. Und dann habe ich begonnen zu beten, einfach das, weil ich das klar bestätige. Weil es war ein ganz klares Wort, das habe ich ja ganz klar verstanden. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, man hat oft ganz klares Reden Gottes, ja, wo man richtig das hört, also ganz deutlich, fast wörtlich. Und dann habe ich begonnen mit beten und habe es dann Stefan gesagt. Und ich gesagt, gut, ich habe eine Fahrkarte nach Stuttgart, aber hierher kann ich nicht kommen, weil damals, wo ich im Gospelforum begonnen habe, ich habe gekündigt und ich war erstmal als Minijobber im Gospelforum, so habe ich begonnen. Ich habe Abfindung bekommen und dann habe ich halt von Minijob und Abfindung gelebt. Das ging dann ein paar Jahre gut. Also ich konnte mir kein zweites Auto leisten. Und dann habe ich begonnen, um ein Auto zu beten, weil ich war ja auf Versorgungswunder dann angewiesen, was ich ja bekommen habe. Gell? Und dann war es so, dass ich dann begonnen habe, ich brauche ein Auto. Diese Geschichte führt dann so weiter, aber das wäre eigentlich eine tolle Geschichte für sich. Und so circa 3-4 Monate später habe ich wirklich von jemandem ein Auto geschenkt bekommen. Und das war ja dann so ein glasklarer, das ist dein Weg, ja, wenn man dann das so bestätigt bekommt. Das war halt eine klare von vielen Bestätigungen, dass ich hier unterwegs sein soll. Und so bin ich hier in die Region gekommen, obwohl ich hier nicht wohne. Ich bin im Moment dabei, wirklich umzuziehen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber im Raum Kalf werde ich irgendwo hingehen, dass ich dort, weil ich betreue dort einige Hauskirche, und dann bin ich auch genau dort, wo ich hingehöre. Und Pforzheim, das habe ich so richtig auf dem Herzen von vornherein, weil ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Also Schatzsuchearbeit ist ja total einfach. Ich weiß nicht, wie das, wenn ihr evangelistisch unterwegs seid, wie das euch, wie ihr das auffasst, aber die Schatzsuche, die funktioniert total einfach. Und das wundert mich, weil Pforzheim, ich nenne das immer so eine Multikulti-Stadt, eine geistliche Strömung. Hier gibt es ja alles, sogar Freimaurer. Gell? Und dass es trotzdem so einfach ist, finde ich stark. Gell? Wir kriegen das andere Störfeuer, ich habe es Ulrike auch gesagt, aber es funktioniert richtig gut. Und darum bin ich hier jetzt, bald jede Woche machen wir jetzt gerade auch Schatzsuche. Ich bin schon über ein Jahr bin ich jetzt hier unterwegs. Und ich habe ja vor einiger Zeit so ein Abendkett, weil ich merke, die Leute, die hier zum Glauben kommen, und es sind viele, die hier zum Glauben kommen auf der Straße, ich weiß nicht richtig, wohin mit denen. Und ich sehe uns als Schatzsucher, wir sind, ich nenne uns die erste Reihe, die wir sind vorne dran, wir holen die Leute von der Straße. Und was mir fehlt, ist die zweite Reihe. Also ich brauche Leute, wo ich die übergeben kann, wo deine Jüngerschaft passiert, wo die in Gemeinde integriert werden. Ja? Und da bin ich gerade dabei. Darum dieser Abend, wo ich einfach mal sagen wollte, Leute, wer seid ihr? Was mein Pastor sagt immer, Pastor Peter, das zusammenkommt, was zusammengehört. Ja. Und dass da wirklich 7 Gemeinden kamen, 33 Leute, ich war total sprachlos, habt ihr ja mitbekommen. Das ist schwer bei mir, aber ich war geschwind überfordert, aber das war toll. Und das zeigt mir auch wenn ich jetzt hier bin, dass wie so ein Aufbruch hier ist. Und ich merke das auch in anderen Gemeinden, oder was ich so kennenlerne, das ist gut. Du nix, ja, das ist wirklich so. Genau, und das ist gut. Und ich bin immer überzeugt, der Herr hat hier was vor. Und wir sind ein Teil davon. Und wir finden uns jetzt. Gell? Ich habe heute Termin gehabt mit Pastor Peter, darum war ich in Stuttgart. Und ich habe ihm das auch alles erzählt. Und er sagt, ja, mal gucken, was da draus wird. Gell? Und was überhaupt aus dem Ganzen wird. Und ich finde es toll, dass wir übergemeindlich zusammenarbeiten können. Dass ihr aber übergemeindliches Team seid. Dass das funktioniert. Dass wir auch gelernt haben, die Grabenkämpfe endlich abzulegen. Gell? Und darum ist es gut, wenn zusammenkommt, was zusammengehört. Aber auch nicht zusammenkommt, was gar nicht zusammengehört. Dass wir das auch ausfiltern. Und das ist gut. Und darum, das wird gut. Ja? Und wenn es dann, ich habe gerade mitgekriegt, ihr seid schon viele Jahre als prophetisches Team zusammen, denke ich, wow, hier ist ja Potenzial. Gell? Das ist toll. Also freue ich mich drauf, auf euch, vielleicht mit euch unterwegs zu sein. Am Samstag ist eine Schatzsuche. Ich werde, nachdem wir diesen Unterricht oder diese Erzählung jetzt fertig haben, werde ich euch fragen, wer vielleicht am Samstag mitgeht. Ich werde dann viele, viele von meinen erfahrenen Leuten hierher bringen, um euch dann einfach erfahrene Leute an die Seite zu tun, damit ihr einfach diese Erfahrungen macht und macht diese Erfahrungen. Okay? Muss aufpassen, dass ich ins Predigen komme. Genau, gibt es Fragen bis hierher? Gleich. Ich erzähle das gleich, ja, genau. Aber das machen wir so die Rahmenbedingungen, darum bin ich hier. Wie gesagt, ich ziehe her, da bin ich nicht mehr so weit weg. Ich wohne jetzt in der Region Ludwigsburg, ganz in der Nähe, wo der Ralf wohnt. Und werde dort wirklich alles verkaufen und in Nordschwarzwald ziehe. Also dort in die Nähe. Genau. Gut, ich werde euch jetzt kurz die so ein bisschen so einführend erzählen, wie die Schatzsuche begonnen hat, auch wie ich so ganz unbedarft angefangen habe. Und bevor wir dann auch unsere Geschichten erzählen, dass ihr dem überhaupt folgen könnt, wird das der Ralf machen. Da wird man euch erklären, wie Schatzsuche funktioniert. Ralf wird euch erklären, wie er zu Worte der Erkenntnis kommt, wie er das aufschreibt, wie er die Karte ausfüllt, wie er sich auf der Straße verhält. Vielleicht auch ein bisschen über sich, was die Schatzsuche auch mit ihm gemacht hat. Und dann erzählen wir einfach ein paar Zeugnisse und dann tun wir auch noch Fragen beantworten. Ich bin einer, klar, ich bin in einer Brüdergemeinde zum Glauben gekommen. Vielleicht ist das bei euch auch so, dass ich nachvollziehen kann. Brüdergemeinde sind sehr, also ich kritisiere das nicht, sind sehr gute Gemeinden. Ich habe eine sehr gute Grundausbildung, bloß beim Thema Heiliger Geist ist da einfach Ende. Ja? Du nickst, du kennst es. Gefällt mir, wenn die Leute nicken. Ja? Weil ganz viele haben die gleiche Erfahrung. Und ich kritisiere das nicht. Ich habe eine sehr gute Ausbildung bekommen, aber ich habe immer schon über den Tellerrand geguckt. Also kannst du da nicht sein. Ich habe dann beim Jogger die Geistestaufe, wie man es nennt, erlebt. Also ich konnte über sich in Sprache reden. Ich wusste gar nicht richtig, was das ist. Hatte nicht richtig die Lehre dazu. Und so habe das aber dann bekommen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann in einer Brüdergemeinde so nicht mehr sein, weil du kannst irgendwo deinen Mund nicht halten, aber du kriegst irgendwo deinen Mund fast verboten und dann ist es einfach ungut und dann ist es besser, man geht. Und ich bin dann im Gute gegangen, man hat sich ausgesprochen, es war auch noch nicht schlimm. Und dann bin ich, erstmal war ich eine kurze Zeit ohne Gemeinde, ich hab schon immer einen Hauskreis oder Hauskirche, habe das dann zu meiner Gemeinde erklärt, war aber nicht so gut. Und irgendwann haben wir dann den Weg ins Gospelforum gefunden. Ich habe schon mal eine Bibelschule gemacht in Korntal, das war 2001 rum. Und da hatte ich bei einem Zeltevangelisten Unterricht, und nämlich das Thema Evangelistik. Und wir haben ja auch eine Bibelschule mit, meine ich, 18 verschiedene Kurse. Und da ist einer, der heißt die Schule des evangelistischen Dienstes. Das klingt ein bisschen geschwollen, ist aber richtig gut. Da dachte ich, den besuche ich, um so dieses bisschen wieder aufzufrischen. Weil das bei dem Zeltevangelist war stark. Und einfach nochmal Unterricht, das ist immer gut, gell. Und dann war ich dort und die Martina, die Leiterin von dieser Schule, die hat irgendwas an mir, Martina Bach, wirst du wahrscheinlich noch kennen, gell? Heißt jetzt Landeisen und geheiratet, ist auch Mama, kennst du sie besser? Das weißt du, das ist gut. Und die hat bei mir was entdeckt und immer wieder gesagt, Uli, geh mit auf die Straße. Und ich so, niemals, weil ich hatte diese Brüdergemeindestraße Evangelisation einfach so vor Augen. Ihr kennt das, ein Tapeziertisch, ja, grau in grau. Und also, ich möchte aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Ja? Also einfach nicht einladend, einfach ungut. Und ich so, niemals, werde ich nicht machen. Also vor euch steht einer, der sagt, ich gehe niemals auf die Straße, gar nie, das werde ich nie machen. Gell? Und aber irgendwie war es sehr überzeugend. Und dann habe ich irgendwann mich breitschlagen lassen. Ich hatte Urlaub in der Woche. Ich sage, okay, ich komme zweimal einfach zum Zugucken. Und das habe ich danach gemacht. Das war an Ostern 2012, also im April. Und dann habe ich so einen Kuhhandel, nenne ich so, mit Gott gemacht. Das mache ich gerne. Sage Gott, wenn dann, ja, ihr kennt das, müsst ihr machen, das funktioniert. Dann habe ich gesagt, Gott, wenn du wirklich willst, dass ich auf der Straße sein soll, dann gib mir zwei richtig gute Gespräche. Ja. Ich war montags und mittwochs so, und dann wisst ihr, Gott macht es dann. Ja, muss man aufpassen mit solchen Dingen. Ich hatte dann, am ersten Tag hatte ich ein Gespräch mit einem Christ, das richtig gut war. Und am Mittwoch, also dann zwei Tage danach, hatte ich mit einem Arzt, ein ungläubiger Arzt, ein total verkopfter Mann, habe ich ein mega Gespräch gehabt. Und da war auch ein anderer Bibelschulkurs war da dabei. Wir haben auch so eine Beginner-Evangelistenschule. Und das Gespräch ging eine Dreiviertelstunde und irgendwann kamen die dann auf mich zu und sagten, Mensch, Uli, das war ja stark. Wie viele Jahre bist du schon auf der Straße unterwegs? Also ich war total, scheint professionell, hat es aussehen. Und das war natürlich für mich ganz klar der Startschuss, das ist mein Weg, habe ich auch dann selber gemerkt. Und dann habe ich das verfolgt, ich bin dann ins Team rein von der Martina, aber es war gar nicht so rosig, weil Martina macht so Straßenevangelisation, so Stehtische und Gespräche suchen und so. Also der Start ist eine gute Möglichkeit, aber es ist auch schwierig. Und darum habe ich auch viel Entmutigung erlebt, weil einfach Leute blöd waren, weil du selber irgendwie nicht richtig weiter wusstest. Und ich bin oft heimgefahren mit der S-Bahn und habe gesagt, nie wieder gehe ich in die Stadt. Ich habe da wirklich manchmal richtig abgeschlossen und richtig blöde Sachen auch erlebt. Und dann war es so, wir hatten ein Team, wir waren damals 7 Teamleiter, oder zu 7 waren wir dann da mit der Martina unterwegs. Und da war ein Mann dabei, der ist um die 40 rum, der Simon Bate heißt, ein Neuseeländer. Und der war im Team auch dabei und der ist nach Reading gegangen, in die Bethel Church. Sagt euch bestimmt was, ja? Und zwar hat er da die HEM-Konferenz gemacht. Das ist so eine Heilungskonferenz, geht eine Woche. Und er kam dann total verändert zurück Und dann hat er jemand die Hand auflegt. Also da war jemand, der hatte einen zu kurzen Arm. Und dann ist ihm der Arm ausgewachsen. Und das habe ich nur, ich habe noch nie Heilung erlebt, live, wo ich daneben stand. Und da ist, ich habe schon vorher einen Finger wachsen sehen, wo er gebetet hat. Und dann war, also der Arm, der ging schlagartig raus, gell? Also dachte ich, wow. Und das war für mich so, boah, was ist das, gell? Und auch der Simon war so verändert. Und das war wirklich der Startschuss zu was Neuem. Und dann war es so, ich bin regelmäßig, mache ich immer in der Bibelschule in Bad Gandersheim. Da gibt es ja die Kubi, die Kurzbibelschule, immer im Winter. Und da ist immer der Hartwig Henkel, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. So, und den mag ich, das ist so ein harter Lehrer. Er trägt nicht jeder, aber ist gut, du kennst ihn wahrscheinlich, du, gell? Genau, alttestamentlicher Bußprediger, sagt er immer. Nee, ich mag ihn, weil er ist sehr ehrlich und er räumt auf, das ist gut. Und da bin ich immer und da melde ich mich im Grunde schon ganz, ganz früh an, weil ich da in einer Ferienwohnung wohne. Also ich wohne nicht auf dem Gelände, auch dass ich Abstand habe. Und ich mache wie so eine Auszeit immer aus der Woche. Und es war so, ich kenne Hartwig persönlich und er sagte mir dann im Sommer, du, ich bin nicht am Jahresende in Bad Gandersheim, da kommt jemand anderes. Ich habe das dann ein paar Monate Ruhe lassen und irgendwann dachte ich, Mensch, du musst ja alles stornieren, auch die Ferienwohnung, weil du gehst ja nicht. Aber zum Glück habe ich geguckt, wer kommt denn anstatt Hartwig? Und da kam ein Kevin Deadman aus Bethel. Ich wusste das überhaupt nicht, obwohl ich im Gospelforum war, aber das war im Gospelforum noch nicht so gang und gäbe. Das war 2012, ne? Da war das auch mit Heilungsbewegung, alles irgendwo noch so in die Kinderschuhe oder noch gar nicht richtig da. Und dann habe ich zum Glück dem Simon, habe ich dann eine E-Mail geschrieben, weil ich wusste, der war ja dort. Und sage, du, da kommt ein Kevin Deadman, soll ich da überhaupt hingehen? Angemeldet war ich ja im Grunde. Und da kam so in Befehlsform zurück, da gehst du hin. Ich habe dann gehorcht, zum Glück bin ich dorthin gefahren. Und ich habe eine Woche Dinge erlebt, die ich noch nie erlebt habe. Ich habe Heilungen erlebt in der Woche. Das war, also ich habe gesehen, wie eine Frau die Ohren aufgegangen sind. Also so Fersensporne sind verschwunden. Also Dinge, wo auch nachweisbar waren. Ja, also ich war total platt. Und die Schatzsuche war ein Element in dieser, also ein Tool, ein Thema in dieser Woche. Eins von ganz, ganz vielen. Es ging ja um diesen übernatürlichen Lebensstil in seine ganzen Facetten. Da ging es auch um Prophetie, um Weissagen, übereinander Worte der Erkenntnis aussprechen. Und ich konnte das alles gar nicht, kannte das nicht, weil ich war eigentlich ziemlich überfordert in der Woche. Und wir haben auch eine Schatzsuche gemacht, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Wie gesagt, es war alles neu. Und am letzten Tag, am Freitag, kurz vorm Mittagessen, hatte dann Kevin Deadman gesagt, wir sollen jetzt übereinander weissagen, immer mit seinem Nachbarn. Und dann war ich mit so einem jungen Mann zusammen, der war etwas kleiner wie ich. Und ich war, wie gesagt, total überfordert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe nichts, ich kann es nicht, weil ich hatte es wirklich nicht. Ich hatte es auch nicht drauf. Und dann sagt er, ich habe was für dich. Dann sage ich, was? Dann sagt er, der Herr sagt dir, nimm die Schatzsuche, geh damit heim und treib es voran. Genauso war der Wortlaut. Nimm die Schatzsuche, geh damit nach Hause und treib es voran. Und dann war er fertig und dann sage ich, und wie mache ich das? Und dann sagt er, das war nicht dabei. Und so bin ich dann heim mit so einem klaren Auftrag. Und ihr kennt das wahrscheinlich. Das sind Worte, die habe ich gespürt. Das kennt ihr wahrscheinlich. Also wo du ganz genau weißt, das ist der Heilige Geist. Da kannst du auch nicht wieder reden. Und dann, wo ich daheim war, habe ich im Foyer gesehen, dass ich doch nicht allein war. Da habe ich also ein paar Leute entdeckt, wo ich auch in Bad Gandersheim gesehen habe. Kosovo ist ja groß. Ja, da kann man sich, da weiß schon nicht, wer gehört alles zur Gemeinde und wer nicht. Und dann habe ich mit einer Silvia begonnen, die Schatzsuche zu machen. Und haben wirklich krasse Erlebnisse am Anfang gehabt. Und jetzt mache ich einen Break, lasse einen Ralf ran, weil Ralf wird uns einfach erklären, wie die Schatzsuche funktioniert. Weil wenn ich jetzt die Geschichte weiter erzähle, können wahrscheinlich manche gar nicht folgen. Ralf, bist du bereit? Das ist gut, du kommst gerade von der Autobahn sozusagen, muss ich fragen. Ralf, dann hau raus.
So, hallo. Also funktionieren tut es ganz einfach. Wir haben einfach ein Blatt Papier, da schreiben wir die Hinweise auf. Zu den Hinweisen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man zu denen kommt. In der Regel ist es so, wir beten und fragen Gott nach Hinweisen zu Menschen. Er soll uns zu Menschen führen und wir brauchen die Hinweise, wie wir die Menschen erkennen und wo wir die Menschen finden. Und es gibt auf der Webseite vom Vaterhaus gibt's einen Vordruck, den kann man sich rauslassen auf dem Drucker und dann füllt man das aus. Es gibt jetzt manchmal kriege ich wirklich ein Wort, was ich dann aufschreibe, manchmal sehe ich ein Bild was ich dann aufschreibe. Und manchmal schreibe ich einfach nur Sachen auf, die mir gerade durch den Kopf gehen. Also nicht, dass ich da unbedingt das Gefühl hätte, da spricht jetzt Gott direkt zu mir oder irgendwie, sondern manchmal ist es einfach so, man schreibt was auf und dann sieht man, was Gott draus macht aus diesen Stichpunkten. Und jetzt gebe ich einfach mal ein paar Beispiele, was ich da so aufgeschrieben habe und was wir dann für Menschen gefunden haben. So, das, ich denke, das, damit erklärt man es am besten mit Zeugnissen. Also eine Geschichte, wo ich noch ganz neu bei der Schatzsuche war, ziemlich neu, eins von den ersten Mal, war ich mit dem Uli unterwegs. Und das war so, der Uli hatte aufgeschrieben, Verband am Kopf und Ente auf dem T-Shirt. Und ich hatte als Ort Katharinenhospital. Und dann waren wir zusammen im Team und dann sage ich, Uli, das mit dem Verband am Kopf, wir gehen jetzt zum Katharinenhospital, da finden wir den. Genau. Und ich hatte auch noch dieses Gefühl, wir brauchen gar nicht reingehen, sondern der ist schon draußen, der wartet praktisch auf uns. Und so war das auch, wir kommen dahin und da sitzt einer, draußen ist so eine große Treppe, es war im Sommer, sitzt einer mit dem Verband am Kopf. Wir sehen den schon von der Ferne, sind wir dann, wir waren ja noch neu bei der Schatzsuche, wir haben uns erst nicht so getraut, wir sind praktisch erstmal rumgeschlichen um den und um zu gucken, wie wir den jetzt ansprechen. Und da sehen wir, der hat ein T-Shirt an mit Donald Duck. Und mir so, aha, das ist er. Ja. Wir sprechen den an und sagen, was wir machen. Also wir sprechen die Menschen an, indem wir sagen, wir machen eine Schatzsuche und wir haben Hinweise und wir sprechen nicht jeden an, sondern wir haben ja die Hinweise. Und das ist jetzt der Grund, warum wir bei ihm gelandet sind. Und kommen da auch ziemlich schnell zum Punkt, dass wir Christen sind und dass, weswegen wir unterwegs sind. Und er hat dann erzählt, dass er Muslim ist. Und ja, dann habe ich ihm eine Bibel angeboten und da hat er gesagt, er ist Muslim, er nimmt keine Bibel. Ne? Dann haben wir uns aber weiter unterhalten noch ein bisschen und dann sagt er auf einmal, wie kann das sein, ich komme hier raus für 5 Minuten, um eine Zigarette zu rauchen, ihr kommt mit all diesen Hinweisen, wie geht das, was macht ihr? Ja? Und dann habe ich ihm nochmal eine Bibel angeboten und dann hat er sie genommen. Und das war für mich so ein Erlebnis, so eine Freude habe ich da gehabt, wo ich dachte, so kann man wirklich die Menschen erreichen. Ja? Nicht einfach so, dass man Stand hat in der Fußgängerzone und Einladungen verteilt, sondern man spricht die Menschen persönlich an mit diesen Hinweisen. Ja, wie gesagt, am Anfang war es bei mir auch ein bisschen holprig. Also ich habe nicht jedes Mal so besondere Erlebnisse gehabt oder wie auch immer und bin aber dran geblieben und ja, dann war so ein Punkt, wo ich schon gedacht habe, ich höre auf und dann hatte ich aber wieder so ein Schlüsselerlebnis, sage ich mal. Ich war beim Schatzkarte ausfüllen und dann kommt mir so ein Gedanke, was ist, wenn da jemand eine Fahrradpanne hat? Ja? Und dann denke ich, okay, schreibe ich Fahrradpanne auf. Dann haben wir uns getroffen, das war in Ludwigsburg zufällig, damals sind wir ja in vielen Städten unterwegs gewesen und dann war die Katharina mit mir im Team, also der Uli hat einfach Teams gemacht, wir sind immer so zu dritt unterwegs normalerweise und die Katharina habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen und wir sind im Team, wir tun die Schatzkarten so abgleichen, bevor wir praktisch losgehen, gucken wir, ob wir was gemeinsam haben und so und wo man hingeht. Und dann hat sie aufgeschrieben gehabt, Fahrradbremse auf ihrer Schatzkarte. Da habe ich gedacht, das ist ja krass. Ja, also das habe ich jetzt schon öfters erlebt, dass man manchmal gleiche Hinweise hat oder so, wenn man im Team ist. Und ja, wir stehen da an diesem Platz und ich sehe da im Hintergrund jemand, der schraubt an seinem Fahrrad rum. Ja, also dann habe ich gesagt, guck mal, wir brauchen den gar nicht suchen, der ist schon da. Und wir gehen dahin zu dem Mann und der hat so ein altes, kleppriges Fahrrad und die Bremse ist kaputt. Und der kriegt es nicht hin, weil er kein Werkzeug hat. Und ich hatte aber Werkzeug eingepackt. Und ja, wenn ich so einen Hinweis habe, denke ich, nehme ich auch Werkzeug mit. Ja? Und dann habe ich ihm sein Fahrrad repariert. es war jetzt nicht viel, aber ohne Werkzeug ging es halt nicht. Und dieser Mann, der war aus Bulgarien und der konnte kein Deutsch. Also wir konnten dem eigentlich nichts erklären oder dem sagen, warum und wieso wir jetzt da zu ihm gekommen sind und alles. Aber das hat mir gezeigt, diese Begegnung, die war für mich. Das war wirklich für mich ein Hinweis, dass das funktioniert, dass das wirklich funktioniert und dass diese Hinweise, dass man sich die nicht erfindet oder irgendwas, sondern also selbst wenn ich das Wort jetzt erfunden hätte, dann hat Gott den dahingestellt für mich. Ja. Also wie man es hindreht, so viele Zufälle gibt es nicht. Ja. Genau, und dann habe ich noch eine schöne Geschichte, da waren wir in Heilbronn unterwegs. Ich hatte aufgeschrieben Table Dance. Und als Ort, und ich wusste gar nicht, ob es das gibt in Heilbronn, ich war mit der Elisabeth unterwegs, da habe ich kurz im Handy gegoogelt, praktisch gibt es ein Table Dance in Heilbronn, und dann kam dann eine Adresse und gesagt, gut, gehen wir da mal hin. Und wir kommen an dieses Gebäude, so ein großes, so ein Hochhaus mitten in Heilbronn, kommen wir da hin, da sagt die Elisabeth, genau dieses Haus hat sie praktisch auch. Sie hat nur den Namen von dem Haus hingeschrieben gehabt, den kannte ich ja nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist ja eine super Bestätigung, dass wir richtig sind. Aber ich glaube, die Bar war zu, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, wir gehen da nicht rein, wir warten jetzt hier mal draußen. Und genau, was ich noch als Hinweis hatte, das war ich hatte eine Handtasche gesehen beim Schatzkarte ausfüllen. Und zwar, normalerweise die Handtaschen von den Frauen, die haben alle einen Reißverschluss. Und ich hatte eine gesehen mit so einem Metallbügel zum Zusammenklipsen. Und das hatte ich aufgemalt. Und wir stehen dann praktisch vor diesem Haus und da kommt eine Frau vorbei mit genau dieser Handtasche. Und wir die angehalten und haben gesagt, wir müssen mit dir reden, sie ist Schatz und wir haben praktisch diesen Hinweis mit dieser Handtasche. Und ja, und da sagt sie, okay, das hat sie jetzt noch nicht so überzeugt, sag ich mal. Und sie ist Muslim und ja, wollte eigentlich nicht viel wissen. Und im Gespräch sehe ich, sie hat einen Ring mit so einem großen Stein. Und das hatte ich auch aufgeschrieben und das habe ich ihr gezeigt. Und dann waren die Türen offen. Da war sie total von der Socken. Und dann hat sie einen Jesusfilm genommen und wir hatten ein super Gespräch mit ihr. So ein langes, intensives Gespräch. Ja, und ja, das sind dann einfach so Momente, ja, wo man dann wirklich die Menschen erreichen kann. Ja, oder auch wenn man Namen hat oder so. Das sind ja Sachen, die sieht man nicht. Und man spricht mit den Menschen und man kommt dann drauf, dass man den Namen hat. Ja. Und wenn man das denen zeigen kann, oder manchmal, wir machen es so, wir zeigen denen die anderen Hinweise, die lesen, und dann erkennen sie ihren Namen. Und dann sind alle Türen offen. Dann kann man mit denen wirklich über den Glauben reden. Ne? Ja, natürlich. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig, das ist kein Geheimnis. Man tut jetzt nicht rumkrämeln und sagen, ja, wir haben praktisch die Hinweise und wir zeigen das nicht, sondern ne, wir gehen da ganz, ganz offen hin und sagen, guck hier, das habe ich heute Mittag aufgeschrieben, ich schreibe immer die Uhrzeit hin. Sag hier, heute Mittag um 12 habe ich es aufgeschrieben, jetzt treffen wir uns hier. Kann das Zufall sein? Soll ich noch mehr erzählen? Oder?
Jetzt eine Webseite. Ich habe jetzt solche Schatzkarten mitgebracht. Ralf hat jetzt gerade unsere Webseite erzählt. Das ist eine Gospelforum-Arbeit, läuft aber unter dem Namen Vaterhaus und die Webseite heißt das so. Weil das war eine Arbeit, die außerhalb vom Gospelforum entstanden ist, wie ich es jetzt gerade noch gleich weiter erzähle. Und wir haben das Vaterhaus genannt, weil wir das auch prophetisch bekommen haben. Und hier ist die Website und da könnt ihr auch drauf gehen und dort ist auch alles nochmal erklärt. Ich habe jetzt dummerweise keine Schatzkarte dabei, wollte ich eigentlich, dass ihr es mal seht. Auch eine ausgefüllte habe ich vergessen. Ich könnte es auf meinem Tablet zeigen, aber hier, Ralf hat es ja erwähnt, da kann man sich die Karte als PDF ausdrucken. Da ist auch ein Blatt dabei, wie man zu Worte der Erkenntnis kommt. Ihr seid jetzt begabte Leute, ich denke, ihr kriegt das hin, aber es gibt ja viele Leute, die haben das noch gar nicht. Ja, nee, aber ich habe jetzt die ganzen, ihr kriegt nachher, oder wer es möchte, kann sich so eine Karte nehmen. Das sind Karten, da steht drauf, vergiss es nie, du bist Gottes Schatz. Das kriegt jeder Schatz, den wir auf der Straße treffen. Und hinten sind halt Daten drauf, unsere Webseite vom Gospelforum, Livestream und solche Sachen. Einfach, dass die, weil viele Schätze wird erst abends daheim bewusst, was war denn das überhaupt? Und dann haben sie einfach noch eine Möglichkeit, uns zu kontakten. Genau, vielen Dank, Ralf. Ralf hat es ja erwähnt, Kat, die Karten, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich möchte da sagen, Schatzsuche ist nicht die Art von Evangelismus. Das ist eine von vielen, aber die hat, schlägt halt richtig durch. Und ihr habt es ja am Ralf ein Stück weit abgespürt. Es hat Ralf sein Leben verändert. Er hat auch gesagt, er wollte vielleicht auch aufhören. Das haben wir alle durch. Aber dann erlebst du wieder Dinge und das macht was mit dir. Und das Schöne ist, wir schreiben ja alle auf dem Zettel, was wir Schatzkarte nennen. Und das ist das eine, unsere Jobbeschreibung. Also ich bleibe mal hier als Beispiel, ich komme nach Pforzheim und habe einen Zettel, das ist meine Jobbeschreibung. Ich gehe an die Orte, wo ich auf der Karte habe und spreche nur die Leute an, die ich auf der Karte habe. Mittlerweile sprechen wir auch so Leute an, wir sind ja auch erfahrener und das arbeite ich ab. Und ich sage immer ganz flapsig, und ich arbeite am Nachmittag meinen Zettel ab und dann habe ich Feierabend und fahre wieder heim. Ja, so einfach ist es. Das ist schon mal mein Teil der Schatzkarte, aber die Schatzkarte ist zugleich, wie es Ralf jetzt sagte, Worte der Erkenntnis für den Mensch, weil wir beweisen mit dieser Karte, dass wir genau die sind, von denen wir sagen, dass wir sind. Und einige vom Team haben auch die Karte schon mit dem Drucker ausgedruckt, einfach um zu beweisen, weil viele sagen, das kann gar nicht sein, das habt ihr gerade aufgeschrieben, weil es einfach so klare Treffer sind. Ja? Und aber klar, Ralf schreibt das Datum hin oder Uhrzeit, viele glauben uns das gar nicht. Und aber das outet uns als was Besonderes. Ja? Und die Menschen sprechen wir an mit dem Satz, sorry, das klingt total verrückt, aber wir sind auf einer Schatzsuche und wir glauben, sie sind unser Schatz. Also so ganz frontal. Und das hat auch was mit, also wir bringen mega Wertschätzung auch rüber. Denn den Leuten wird im Gespräch bewusst, die sind jetzt wirklich wegen mir unterwegs. Alles, was der auf seiner Karte hat, das bin ich. Meine ganzen Probleme hat er, mein Name hat er, meine Klamotten hat er und auch an dem Ort. Und dann merken die Leute, der ist jetzt wegen mir hier. Und ihr glaubt gar nicht, was das mit Menschen macht. Das sind Gespräche, die sind total ablehnend. Aber innerhalb von ganz kurzer Zeit wird das ganz tief. Wir sind ganz schnell mit den Leuten per Du. Ihr solltet das erleben. Wir leben ja in einer Zeit, wo minimale Wertschätzung schon was ganz Großes ist, weil es das einfach nicht mehr gibt. Gell? Und darum schlägt es auch so ein. Und wie gesagt, ich sage, sorry, das klingt total verrückt, wir sind auf einer Schatzsuche und Sie sind unser Schatz. Und dann warte ich und dann gucke ich, wie reagiert jetzt der Mensch. Es gibt ja die Leute, die sagen, ich bin kein Schatz. Ja, so. Da musst du ganz anders arbeiten. Es gibt dann Frauen vor allem, die sagen, ich war noch nie Schatz und brechen sofort in Tränen aus. Da geht nämlich dann alles. Gell? Und das ist so gut, das müsst ihr erlebt haben. Gell? Ich erzähle gleich meine Geschichte weiter. Am Anfang habe ich wir sind immer 3 Stunden unterwegs, weil mehr schaffst du nicht. Das ist einfach viel zu anstrengend. Wir sind ja total platt nach den 3 Stunden. Und am Anfang haben wir ungefähr so 3 Schätze gefunden. Und mittlerweile machen wir auch sicher viel neben der Karte. Einfach, wenn wir Dinge mehr hören. Wir nennen das gelebte Worte der Erkenntnis. Man hört auf der Straße, da gehst du jetzt hin. Wir machen das auch so außerhalb der Karte. Und wir haben jetzt so 10 Schätze plus minus. Ich habe vor ein paar Wochen, wir waren in Stuttgart-Vaihingen unterwegs, da habe ich 19 Schätze gefunden. So viel wie noch nie. Ja, es war stark und richtig gute Schätze. Genau, jetzt wisst ihr ungefähr, wie das geht, dann könnt ihr unsere Geschichte folgen. Also es war Schlag zurück 2012 im Dezember, meine erste Schatzsuche. Ich werde nie vergessen, 28. Dezember 2012. Und ich hatte auf der Karte, dass ich immer mit Sandalen treffe. Ja? Was jetzt nicht wirklich schlimm ist. Ja, was jetzt nichts Außergewöhnliches ist. Aber es war, wie gesagt, es war der 28. Dezember und es waren 3 Grad minus. Und da weiß ich noch, wir sind dann... Also ich muss echt ehrlich sein, wie ich Schatzsuche begonnen habe. Ich war nämlich mit Silvia unterwegs, die auch in Bad Gandersheim war. Wir sind aus so einem Einkaufszentrum raus, weil wir uns im Warmer vorbereitet haben. Und da war der erste Schatz. Ja. Und da war Silvia und sagt, da ist der erste Schatz. Und da ging mir die Angst und die Pumpe an. Gell. Und es war nämlich in Wirklichkeit so, dass die Silvia vor uns hat den Schatz angesprochen. Ich war in so ein bisschen im Abstand. Ja. Und dann, wo ich gemerkt habe, dass das gut ausgeht, dann war ich natürlich auch mutig. Gell? Ich muss da ganz ehrlich sein, so habe ich Schatzsuche begonnen. Also auch wirklich, wenn ihr vielleicht am Samstag oder in den nächsten Samstag mal dabei seid, ist gar nicht schlimm, da einfach auch ängstlich zu sein. Ihr habt es ja jetzt besser, ihr habt immer einen starken Leiter an der Seite und ihr könnt selber entscheiden, was ihr macht oder wie wenig oder wie viel ihr macht. Und wir sind dann von dort weg und sind dann auf den Schillerplatz, weil ich das alles so auf der Karte hatte. Das erste Mal keinen Plan. Und da standen wir an der Schillerplatz, das ist da, wo das alte Schloss ist, kennt ihr wahrscheinlich. Wir nennen ihn heute den Sandalenmannplatz. Gell? Da machen wir immer unser Jubiläumsschatzsuche in Stuttgart. Versuchen wir immer am 28. und drumherum zu machen. Und dann stehen wir dort, Silvia und ich, da war noch mal jemand dabei. Und ich hatte, wie gesagt, ich treffe jemanden mit Sandalen. Und das ist ziemlich schlecht beleuchtet dort. Und dann kommt aus der Dunkelheit, weil wir da standen und irgendwie, es war schon dunkel, es hat irgendwie alles nicht richtig gepasst. Die Leute, es waren auch ganz wenige Leute unterwegs. Und dann läuft aus der Ferne so ein Mann her und das, durch die schlechte Beleuchtung haben wir es nicht gesehen. Und wo er ein bisschen näher kommt, merken wir, er hat ein T-Shirt an, nur ein T-Shirt oben. Ja? Und er läuft so ein bisschen weiter so in dieses Straßenlampenlicht und dann hat er eine kurze Hose an. Und dann höre ich, das werde ich nie vergessen, wie die Silvia sagt, Uli, da kommt ein Sandalenmann. Und ihr könnt euch das vorstellen, das erste Mal so Erlebnis, du hast Dinge aufgeschrieben und jetzt kommt es auch noch hergelaufen. Ja? Und ich dachte, nee, das kann nicht sein. Und da ging, also das war, und dann läuft er wirklich in diesen Lichtkegel und dann, ich habe erst geguckt und da dachte ich, ja, der hat Birkenstock an, so wo vorne zu sind, aber er hatte wirklich Sandalen an und keine Socken. Ja, also so laufst du im Sommer schier nicht rum, gell? Und wo der vor mir steht und genauso wie ich auf der Karte hatte, dann ist bei mir noch der Glaube durch die Decke geschossen. Das könnt ihr euch ja vorstellen, das macht was mit dir. Und da habe ich ihn angesprochen, es war ein ganz sonderbarer Glaube, wenn man so rumläuft, gell? Und er wollte nicht einfach so beten für den Weltfrieden und das ging da voll ab. Und da haben wir noch gemerkt, seine Tasche, er hat seine Plastiktüte, hat er in der Hand gehabt. Und den Aufdruck hatten wir auch auf der Karte. Und da waren noch im Gespräch lauter Dinge, wo wir gemerkt haben, das ist alles auf der Karte. Wie gesagt, er ist dann kurz angehalten, aber er ist dann weitergelaufen. Es war dann einfach ungut. Aber für uns als Team, für mich, war da so eine Stunde geboren, wo er gesagt hat, hey, das ist stark, da tickt was ganz anders. Gell? Und dann habe ich begonnen, ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht, ich habe dann begonnen, jeden Samstag einfach nur Schatzsuche zu organisieren. Ich habe dann einfach über dieses Doodle, kennt ihr ja wahrscheinlich, diesen Doodle-Link, diesen Doodle-Kalender, habe ich ein kleines Team-Schokett, wo ich dann angeschrieben habe. Und dann haben wir jeden Samstag Schatzsuche gemacht, wo dann auch Ralf, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr dazugekommen ist. Das hat sich dann herumgesprochen. Und mehr habe ich gar nicht gemacht. Und da war es so, dass ich dann im April 2013, also ein halbes Jahr später ungefähr, war ich dann auf der HEM-Konferenz. Aber nicht in Reading, sondern in Kreuzlingen in der Schweiz. Weil Chris Gore ist in der Schweiz gewesen mit Chuck Perry. Kennt ihr wahrscheinlich diese Leute? Da war ich die Woche, oder es waren nur 3 Tage. Und dort habe ich auf sehr viel gelernt. Also da hat es dann wieder Heilungen gegeben in den 3 Tagen. Wir waren da 600 Leute, also da ging es voll ab. Das war auch stark. So was habe ich auch noch nie erlebt. Und diese Konferenz hat richtig was mit mir gemacht. Und es war so, dass dann auch Hände aufgelegt wurden. Und dann hat der Chris Gore mir die Hände aufgelegt. Und ich bin eigentlich nicht der Umfaller. Ja? Aber ich war sowas von kraftlos. Ich konnte gar nicht laufen. Und er hat mir was gegeben. Nämlich seit dem Tag erlebe ich Heilungen. Und sogar ziemlich krass manches. Ja? Und da will ich einfach dann die Geschichte erzählen, wie das weiterging. Wir waren ein halbes Jahr jetzt unterwegs. Da war schon ein bisschen Erfahrung da, da war Mut da. Wir hatten eigentlich keine Bekehrung am Anfang, auch keine Heilung. Aber für uns selber haben wir viel Schätze entdeckt. Das hat uns was gemacht. Und dann war für uns einfach so ein Schlüsselerlebnis. Und das begann schon auf eine ganz sonderbare Art. Die Schatzsuche war in Heilbronn. Und wie ich schon morgens im Gebet bin, kommt der Heilige Geist mit dieser Wortspielerei. Uli, du bringst heute, also Heilbronn, das Heil nach Bronn. Ja, so begann das. Das heißt heute noch so. Wir bringen das Heil nach Bronn. Das Heilbronner Team nennt sich immer noch so. Und dann sitze ich und dann habe ich plötzlich, und das hatte ich auch noch nie, wie so eine Vision, so ein Bild. Also ich kenne mich da nicht richtig gut aus. Also das ist nicht ein Bild, wo ich sagen konnte, das hatte ich schon mal. Ich war plötzlich über dem Platz. Ich habe wie auf den Platz runter geguckt. Ja, das war total sonderbar. Da war eine Kirche, da war ein Pflaster. Und es war sogar so real, dass ich die Sonne gespürt habe, wie sie mir auf der Rücke scheint. So real war das Bild. Und das war dann wieder aus und dachte ich, hä? Weißt du das? Hatte ich so noch nie in dieser Qualität auch nicht. Und dann wusste ich gar nicht, was ich aufschreibe. Ich habe geschrieben, bin über einem Platz, eine Kirche, Pflaster, ja. Und wir waren dann am Bahnhof in Heilbronn, haben uns so langsam in die Richtung Innenstadt vorgearbeitet auf der Schatzsuche. Und ich war an dem Tag gerade mit diesem Simon unterwegs. Und Simon hat aufgeschrieben, ein Mann, der so eine ganz komische Frisur hat, er hat es wie ein Mob, hat er das genannt, ja, so eine komische, und hat ein Pflaster aufgemalt, weil er es auch nicht schreiben konnte. Also es gibt Dinge, die kannst du nicht schreiben. Da hat er einfach dieses Muster, wie dieses Kopfsteinpflaster. Ihr kennt, es gibt da so verschiedene Muster von Steine auch, und das hat er aufgezeichnet. Und dann kommen wir, weil ich habe ja eine Kirche gesehen und da war eine Kirche, dann sind wir dorthin, die Kilianskirche, wer das vielleicht kennt. Und ihr glaubt es gar nicht, ich komme um die Ecke und stehe vor diesem Platz und denke ich, hey, das ist der Platz, den du gesehen hast. Jetzt gibt es den wirklich mit dieser Kirche. Gell? Und das war so krass, das macht was mit dir, ja, wenn du so Dinge dann erlebst. Und dann habe ich gesagt, Simon, und da war nochmal jemand dabei, lass uns auf die andere Seite gehen, weil ich habe das ja am Stand der Sonne gesehen. Das muss ja mir in der Rücken scheinen. Wir müssen auf die andere Seite und dann auf den Platz gucken, da finden wir dann den Schatz. Gell? Wir gehen auf die andere Seite von dem Platz und dieses Pflaster hat genau das Muster, wie es der Simon aufgezeichnet hat. Dann wussten wir, wir sind genau am richtigen Ort. Gell? Und dann dauert es nicht lang, da kommt von der Fußgängerzone ein Mann runtergelaufen. Hat nicht wirklich ausgesehen wie ein Obdachloser, aber ein bisschen schon. Und weil er so schmuddelig war, sich dachte, das ist schon so Schatz, der hatte nämlich die Frisur, die der Simon aufgemalt hatte. Ja, einfach so ein komischer Mittelschall, das hing alles so komisch runter. Und ich so, oh no, also ich wollte nicht, weil ich habe da echt ein Problem heute noch, ja, muss ich zugeben. Und er sagt, nee, da gehe ich nicht hin. Oh, du musst, dann wieder Simon Befehlston, dann sind wir hin. Und ich bin so froh, dass ich hin bin. Da sind wir zu dem Mann hin und haben halt uns vorgestellt, damals waren wir noch nicht so erfahren, war ja mal gerade ein halbes Jahr und dann haben wir ihm gesagt, dass wir Christen sind, dass wir für ihn beten wollen, weil er kam so her, hatte eine Krücke und kam er daher, so ganz langsam. Ja? Und an dieser Krücke hing eine Tüte mit seinen Habseligkeiten. Und dann haben wir mit ihm ein bisschen gesprochen, dass ich ja, darf ich beten? Und dann haben wir gesagt, was er denn hat. Und dann hat er gesagt, er hatte einen Unfall und seine Achillessehnen wurden durchtrennt. Und das wurde zwar operiert, das ist aber nie gut geworden. Darum kann er einfach gar nicht richtig laufen. Und er wohnt am oberen Ende der Fußgängerzone. Dann haben wir gefragt, dürfen wir beten? Dann sagt er, ja, er dürft beten, aber er möchte uns erst was erzählen. Und dann hat er erzählt, er lief sozusagen an dem Tag vor, also vor einer gewissen Zeit lief er los und dann lief er an einem Stand vorbei von Christen, wo einfach so ein Bücherstand und die haben ihm so eine Karte gegeben, wo Jesus lebt draufsteht. Diese typischen Karten kennt ihr. Das hat ihn richtig gefreut. Hat es einsteckt, hat er erzählt und dann lief er weiter. Ja. Und dann kommt er an eine Stelle und dann liegt vor ihm ein aufgeblasener Luftballon mitten auf der Fußgängerzone. Ja. Und dann sieht er, da war ein Kind und die Mama dazu. Und dann hat er sich überlegt, er nimmt den Luftballon, schenkt ihn dem Kind. Und weil er ein guter Mensch war. Und ist auf jeden Fall hat er das vorgemacht, ging er hin, hat er mühselig den Luftballon aufgehoben und wie er den hindreht, steht drauf, Jesus liebt dich. Ja? Und da hast du gemerkt, hat er richtig Tränen in die Augen gehabt. Gell? Und dann hat er sich noch überlegt, kann ich den überhaupt dem Kind schenken? Was sagt denn dann die Mama? Und er hat es auf jeden Fall gemacht, ging gut aus. Und er sagt, und jetzt laufe ich ein paar hundert Meter weiter und jetzt kommt ihr. Also er war sowas schon vorbereitet. Gell? Jetzt betet. Und dann Simon ist runter und hat seine Hände auf diese Achillessehnen gelegt und ich habe ihn oben auf meine Hände auf seine Schulter. Und dann haben wir gebetet, so wie wir das halt gemeint haben, wie es richtig ist. Ich sage völlig außer Erfahrung. Und wie er so steht und wir beten, Simon hat gebetet, und dann brüllt er plötzlich so, was macht ihr mit mir? Meine Beine werden ganz heiß. Ja? Und dann hat er so getippelt. Und der Simon kommt dann so hoch und sagt, das ist die Liebe Gottes, das ist der Heilige Geist. Ja? In seinem Neuseeland-Slang, ja? So hat er da hören. Das ist der Heilige Geist. Und dann tippelt er so ein bisschen und dann gibt er Simon seine Krücke und dann rennt er los. Also der Mann war bestimmt 70. Und dann rennt er los. Und ich muss echt zugeben, wo der losrannte, dachte ich, der war noch nie krank. Ja, der hat sich seine Rente erschlichen. Weil so rennt man nicht. So rennt man auch mit gesund 70 nicht. So war wirklich, ja. Und er rannte los um den Platz rum. Und mir, ich könnt euch vorstellen, ja. Er rannte und dann rannte er in die Mitte. Und da lag so ein Tetrapack Kakao, so ein halb Liter, kennt ihr wahrscheinlich. Und er rennt, springt hoch, springt auf diesen Tetrapack. Der zum Platz, der war noch halb voll, das spritzt, weißt du, zu den Leuten. Dann geht er hin, nimmt den Tetrapack, wirft ihn in den Mülleimer. Und dann kam er zu uns, ich muss das jetzt vormachen, oder ich nehme gerade dich, da kommt er zu uns zur Ansicht, wer seid ihr? Wer seid ihr? Ihr seid ja wie Jesus, hat er gemeint. Und mir, weißt du, du betest, merkt ihr, man ist so im Unglauben manchmal, du betest und hast eigentlich gar keine Erwartungshaltung und erlebst du so ein Ding. Und das war der Startschuss zu einer ganz neuen Ära. Und da haben wir Heilung erlebt und seit dem Tag erleben wir kontinuierlich immer und immer mehr Heilung, genau. Das ist so eine kleine Geschichte. Ich erzähle euch jetzt gleich noch ein paar Geschichten, die in Pforzheim passiert sind, weil ich die besonders gerne erzähle. Genau, weil Pforzheim ist richtig gut. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, wenn ich darf. Gell? Und weil die Geschichten, das wird jetzt auch Glaube wecken, das wird euch Lust machen, vielleicht auszugehen. Aber Ralf, ich möchte dich einfach nochmal bitten zu sagen, wie hat es dein Leben verändert? Seit du Schatzsuche machst, hast du auch im Alltag einen anderen Stand? Wie hat sich deine Rede verändert, dein Erklären von Evangelium? Sagst du uns einfach noch ein paar Sachen dazu.
Also bei mir, ich bin auch erst seit 2010 Mitglied im Gospelforum, also habe mich da taufen lassen. Wer mich vorher gekannt hat, der hätte gesagt, niemals geht der auf die Straße oder spricht mit jemand über den Glauben oder so. Und in dem, mit der Schatzsuche, was wir da erlebt haben, auch diese Hinweise und dass die eintreffen und so, da weiß man, man ist nicht allein unterwegs und man kriegt diese, ja, wie sagt man, der Glaube wird stärker, man hat diese Gewissheit und man bekommt auch mit der Zeit diese Erfahrung, wenn man mit fremden Menschen über den Glauben spricht, obwohl das ja in Deutschland, sage ich mal, ein Tabuthema ist, funktioniert das trotzdem ganz gut, gerade auch, wenn man diese Hinweise natürlich zeigen kann. Aber für einen selber ist es natürlich eine Bereicherung, man lernt, fremde Menschen anzusprechen, was ich vorher, sage ich mal, war für mich schwierig. Aber wenn man diese Hinweise hat und man sieht diese Menschen und dann denkt man, die kann ich jetzt nicht vorbeigehen lassen, ja, da muss man ja hingehen und muss mit denen reden. Und die Reaktionen sind total unterschiedlich von den Menschen. Von Unglaube, sage ich mal, dass sie einen wegschicken, bis dass sie in Tränen ausbrechen, wenn sie sich erkennen in der Karte. Ja, dass sie sagen, ihr seid meine Gebetserhörung, ich warte schon lange drauf, dass Gott jemand zu mir schickt, so ungefähr. Ja, also das verändert einfach die Sicht auf die Menschen. Auch man verliert diese Scheu, mit Menschen über den Glauben zu reden, weil man immer denkt, das ist Tabuthema. Das ist nur bedingt so. Also manche sind wirklich total ablehnend, aber in der Regel kann man gute Gespräche haben, manchmal kurze Gespräche, manchmal lange Gespräche. Wenn der Uli sagt, er hat 19 Begegnungen, dann waren das eher kurze Begegnungen. Ich habe auch an einem Nachmittag mal nur 2 Begegnungen, aber da spreche ich eine Stunde mit den Leuten. Also wenn die dann schon so, wenn die das sehen und dann haben die so viele Fragen, dann kann man die nicht einfach nach 5 Minuten wieder wegschicken oder so. Ja? Dann muss man einfach das machen. Und genau, was ich auch bei der Schatzsuche, hatte ich eine Zeit lang sehr viel Begegnungen mit Moslems, auch wenn man das nicht unbedingt denen angesehen hat. Also viele Menschen, sag ich mal, die erkennt man nicht auf der Straße so als Moslems, aber die, wenn man dann mit denen über den Glauben spricht, die reden ja gerne über den Glauben, da kommt man dann schnell ins Gespräch. Und das hat mich dann auch dazu bewegt, mehr über den Islam wissen zu wollen. Also ich habe mich dann sehr intensiv mit dem Islam beschäftigt, um auch mit den Moslems wirklich mich unterhalten zu können, ja, dass ich genau weiß, wo kann man da den Finger in die Wunde legen. Und dass man auch erkennt, wie die denken, wie die fühlen und dass man denen da wirklich begegnen kann. Und da habe ich mich sehr intensiv mit dem Islam beschäftigt. Und wenn ich jetzt mit Moslems zusammenkomme, dann weiß ich genau, wie man die packen kann, sage ich mal. Ja. Und da habe ich schon sehr viele Jesus-Filme denen geben können. Und wir haben auch noch diese anderen Filme, diese More Than Dreams. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. More Than Dreams, das sind Filme von Moslems, die Allah suchen, die wirklich Gott suchen und denen Jesus begegnet. Und diese Filme, die sind so gut gemacht, die sind praktisch in diesen Ländern, in diesen islamischen Ländern spielt es, alles in Original mit englischen Untertiteln dann, weil das genau für die Moslems gemacht ist. Zum Beispiel eine Geschichte in Ägypten, Geschichte in der Türkei, in Indonesien, und wo man wirklich in einer halben Stunde in so einem Film, wo man sieht, wie die Menschen nach Gott suchen und dann kommt Jesus in denen ihr Leben und dann, auch wenn sie praktisch noch keine Christen kennen oder so, die suchen dann Kontakt zu Christen, weil die wissen, im Islam finden sie das nicht, was sie eigentlich suchen. Ne? Und das ist einfach ja auch eine Bestätigung für uns. Ja? Und ja, das war jetzt auch so ein... ja, du wolltest wissen, wie mein Leben verändert wurde. Also mein Leben hat sich dadurch verändert, dass ich einfach weiß oder gelernt habe, mit verschiedenen Menschen über Glauben zu reden. Und dass ich auch gelernt habe, was der Unterschied ist, was andere Menschen glauben und wie man dann auch seinen Glauben rüberbringen kann. Und auch authentisch, ja, glaubwürdig ist, weil man auch diese Hinweise aufgeschrieben hat und diese Menschen nicht wahllos anspricht auf den Glauben, sondern dass man sagt, hier, wir sind zu dir geführt worden. Und oft hat man dann auch die Bestätigung, man hat ja Gebetsanliegen, wir wollen immer für die Menschen beten. Wenn die fragen, ja, warum macht ihr das? Ja, wir wollen für euch beten. Gibt's was? Wir haben ja Gebetsanliegen auch auf der Karte und manchmal erkennen die Menschen das und sagen, okay, ja, stimmt, das ist genau das, was mir auf dem Herzen liegt, und dann beten wir dafür. Das ist jetzt nicht immer Heilung. Manche haben finanzielle Probleme oder Familie oder wie auch immer, wo man jetzt nicht genau sieht, so eine Spontanheilung, das hat man nicht immer. Aber auch ich erlebe das. Es kommt vor, aber nicht jedes Mal. Ne? Manchmal haben die Menschen auch andere Sorgen und Nöten. Sie sind ja nicht alle krank, die auf der Straße unterwegs sind.
Es verändert uns ja unmerklich. Ich hatte so ein Erlebnis. Letztes Jahr ist meine Schwiegermutter ins betreute Wohnen gekommen. Ich habe das organisiert und unter anderem musste ich bei der Telekom anrufen. Telefon-Hotline, gell? Hoffentlich schafft es niemand bei der Telekom. Nee. Und ihr wisst ja, das ist so, da kriegt man gesagt, das ist der absolute Horror. Du nix, du verstehst mich. Ich rufe dort an und ich kam ziemlich schnell durch und ich sage, was ich will, und die Frau war sowas von zuvorkommend. Und ich dachte so, hey, ist ja der Hammer, gell? Und dann habe ich gesagt, und dann sag ich so, oh, dann suchen wir noch eine einfache Telefonnummer raus für ihre Schwiegermutter. Und da hat sie auch noch von ihrer Mutter erzählt und das war also richtig toll, ja. Und dann suchen wir noch eine leichte Nummer raus, dass ihr Schwiegermutter sich das leicht merken kann. Und die war sowas von zuvorkommend, dachte ich, boah. Und ich lebe Wertschätzung, das mache ich ja im Team. Also wenn jemand das verdient, der kriegt eigentlich das auch gleich gesagt oder geschrieben. Einfach, das war gut. Oder. Und das mache ich ja immer. Gell. Und dann, wo wir dann fertig waren, sage ich der Frau an der Hotline, sie, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Also ich fühle mich jetzt so zuvorkommend behandelt, sie haben das so gut gemacht, also wirklich vielen Dank. Und dann sagt sie, ja, wenn man ja auch so angesprochen wird, dann kann man ja gar nicht anders. Und ich so, ja. Und merkt ihr, und die Schatzsuche, die verändert uns so, dass man eigentlich schon wie so einen Vorschuss gibt. Das merkst du selber gar nicht. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei Hotlines und andere Fälle erlebt, wo man merkt, also man macht sich irgendwo sogar das Leben leicht durch seine veränderte Art. Ich selber merke das gar nicht. Ich denke, ich bin schon immer so oder weißt, aber das ist so was Unmerkliches und das ist gut. Und da merke ich, und das sehe ich ja im Team, dass da eine Stärke reinkommt. Ja, wie Ralf sagt, dass wir gelernt haben, Fragen zu beantworten. Wir machen auch viel Fehler, aber wir haben so einen Grundsatz, es gibt keinen Falsch. Wir lernen aus allem, heißt es. Und das ist ganz arg wichtig. Und das ist toll. Und was ganz krass ist, wir haben manchmal so vor, gerade Ralf sagt, es gibt Situationen, die musst du machen. Ich habe so ein Paradebeispiel. Wir hatten auf der Karte, wir sollen dort hinten, ist ein Hallenbad und Freibad zugleich, irgendwo an der Enns, ja. Dort ist ein Turm gemauert und da ist die Ennsbrücke, Enns, das hat man alles so auf der Karte. Und da treffen wir jemanden und der hat eine große 88 hier vorne drauf, ja. Wir sind dann vom Marktplatz da runter, dann haben wir das Hallenbad gleich entdeckt. Ihr kennt wahrscheinlich das an der Enns. Und an dem Turm waren wir dann an der Brücke. Und dann dauert es nur Minuten, da kommt über der Brücke ein Mann gelaufen, ein muslimischer Mann mit so einem Vollbart und hat eine mega große 88 hier vorne drauf. Und ich sage immer so, wenn du das nicht machst, da zuckt ein Blitz aus dem Himmel und bringt dich um. Verstehst du, das sind so klar vorbereitete Wege. Ja, ist wirklich so. Das ist die Theologie des Blitzes. Das kennt mein Team, ja. Ist nur Spaß. Natürlich passt das nicht. Passiert das nicht. Aber das sind Situationen, die musst du machen. Du kannst gar nicht anders. Das hast du so klar auf der Karte. Die Geschichte ging ganz krass aus. Wir haben den angesprochen. Der wollte überhaupt nichts von uns wissen. Lauft einfach weiter. Und ich war richtig zerstört, weil so ein Erlebnis hast du ja jetzt nicht alle Tage, wo so ganz klar ist, ja. Und dann lief der da weg und da war ich so, oh, was war jetzt das, ja, so. Und dann kam eine junge Frau, so diese Uferpromenade, nächstes Mal kam hoch mit so einem Hund. Und da habe ich gesagt, Leute, jetzt machen wir einfach die zum Schatz. Weil ich war sowas von geladen, von, keine Ahnung. Und dann sind wir hin und dann habe ich der einfach gesagt, stellen Sie sich vor. Und dann habe ich dir das erklärt. Wir sollen hierher kommen und mit der 88, und schauen Sie, der mit der 88, man hat es nämlich noch gesehen, der läuft einfach weiter. Und sie richtig so, oh, echt, die war total, als würde sie zum Team gehören, gell. Und ja, die war total betroffen. Wie kann man nur? Dann sage ich, ah, wissen Sie was? Jetzt mache ich Sie einfach zum Schatz. Sie sind jetzt Schatz Gottes. Und dann, oh, die lief gleich so, ach. Und dann haben wir ein bisschen mit ihr gesprochen und sie hat in ihr Leben Jesus gegeben. Und wahrscheinlich hat es Gott so initiiert, weil er weiß, wie ich bin. Und es ging eigentlich um die Frau, gell? Wer weiß. Aber ich, so Momente, gell, wo, ja, ich sage ja, man macht plötzlich Dinge, dass ich, das habe ich früher auch nicht gemacht, dass ich einfach jemand anders dann als Schatz nehme. Ihr kennt das wahrscheinlich. Du bist so erfüllt von so einem Erlebnis und das muss irgendwie raus und dann wen den zack drauf, ja, so. Und das ist stark und das ist richtig gut. Ich meine, ich könnte jetzt Geschichten ganz, ganz viele erzählen, aber ich möchte euch nicht irgendwie den Kopf sprengen, aber ich möchte euch ganz zum Schluss erzähle ich so die krasseste Geschichte, die ich jemals erlebt habe, die mache ich jetzt ganz zum Schluss, habe ich auch vor einiger Zeit erzählt, wo wir da in der Volksmission waren. Und interessanterweise diese, ich bin jetzt 5 Jahre unterwegs, im Dezember werden es 5 Jahre sein, am 28. Dezember. Und ich habe schon viel erlebt, viele Geschichten. Ich kenne jetzt ganz, ganz viele Geschichten erleben, aber wirklich die außergewöhnlichsten Geschichten, ich nenne es die krassische Geschichten, die habe ich alle in Pforzheim erlebt. Und das ist interessant, die waren alle nur hier. Und das hat für mich auch was zu bedeuten. Nicht, weil ich hierher berufen bin, aber ich habe jetzt auch gemerkt, hier sind ganz, ganz viele Leute, die beten. Jetzt habe ich euch kennengelernt. Ich habe jetzt, Ulrike hat mir ein bisschen erzählt, wie ihr seid, was ihr macht. Und ich glaube, muss ich sagen, vielen Dank, dass ihr jetzt schon Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte betet, weil ich komme jetzt einfach und ich gras das jetzt einfach alles ab. Gell? Danke, macht gerade weiter so. Ja. Und ich weiß auch von uns vom Gospelforum, hier gibt es ja irgendwo so einen Scherbenberg vom Kriegs und da gehen die einmal im Monat hoch und beten. Und das wird man jetzt immer mehr, ich nenne es mal Werbung machen, dass wirklich immer mehr dort hochgehen, dass da so eine richtige Völkerwanderung irgendwann, also übergemeindlich, dass jeder, wie gesagt, es soll zusammenkommen, wer zusammengehört, ja. Und dass da wie so eine Völkerwanderung da hochgeht und da gibt es auch ein Bild, wo die stehen, da sieht man die Lichter von der dunklen Stadt und die haben Arme erhoben, kennt ihr wahrscheinlich. Ich habe mitbekommen, dass hier sich ein Gebetshaus gründet. Also es passiert richtig was. Ich lerne euch kennen als prophetisches Team. Und ich bin überzeugt, der Herr hat hier was vorbereitet. Und das passiert nicht von ungefähr. Und wir werden uns brauchen. Wir werden uns brauchen. Ihr seid die erste Reihe vielleicht manche, ja, auch von euch junge Leute. Aber ihr seid vor allem die zweite Reihe, die sich vielleicht hoffentlich dann um die Leute kümmern, die wir auf der Straße einfach als Schätze erkennen, finden. Der Herr, Gott schreibt uns die auf die Karte. Und dass Jüngerschaft passiert. Interessant, der Ralf hat ganz viele muslimische Leute auf der Karte. Warum? Weil er sich einfach auskennt. Ich kenne mich jetzt weniger aus, ich weiß ein paar so Basics, aber Gott schreibt mir das nicht so auf die Karte. Und das ist das Tolle. Du bist ja nie überfordert. Du kommst an Grenzen, aber du bist nie überfordert. Ist total auffällig, der Ralf hat ständig Muslims. Gell? Oder wir haben einen im Team, der heißt Manuel, der, ja, ich kann es ja sagen, weil er selber so sagt, der hat vor 5 Jahren noch Drogen verkauft. Ja, der hätte fast in der Knast müssen, ist mein zweiter Mann im Team, also mal richtige Kehrtwendung gemacht. Und er hat Obdachlose und ehemalige Drogenabhängige, weil er das auch war, hat er auf seiner Karte. Warum? Weil er sich auskennt. Er ist authentisch mit diesen Leuten. Er weiß, wie es denen geht, wo die stehen. Und Gott weiß ja, wo wir sind, was wir für Grundlage haben, wo wir stehen und schreibt uns genau das auf die Karte. Also jedes Team hat eine ganz andere Ausrichtung, erzählt ganz andere Dinge und das finde ich toll. Gerade darum ist dieser prophetische Teil in dieser Evangelisation so wichtig. Wenn sie das Prophetische und das Evangelistische so verbinden, ist das eine Megawaffe. Und du bist nie überfordert. Du kommst an Grenzen, klar. Aber du bist ja immer Team, wir sind immer zu dritt. Wenn du nicht weiter weißt, dann ist immer der andere, der weiß weiter. Ja? Und das ist gut. Und ja, und darum wirklich, ich könnte es nur sagen, lasst uns wirklich dort rausgehen, jeder mit seiner Art. Aber vor allem lasst uns beten und dieses Feld weiter bearbeiten. Und ich bin überzeugt, ja, ich habe das an dem Tag ja gesagt, Ich habe damals ziemlich krass begonnen, weil ich das Wort einfach so bekommen habe. Was passiert oder was ist dein Platz, was ist dein Teil, wenn hier in Pforzheim 1500 Leute auf einmal zum Glauben kommen? Glaubt ihr, dass das sein kann? Wie heißt dein Name nicht mehr, Pastor? Joachim, Pastor Joachim. Glaubst du, dass sowas passieren kann? Ja? Da muss ich echt überlegen, da sind wir ja total überfordert, da geht nicht mehr Volksmission oder Christusgemeinde, gell? Oder Gospelforum, das funktioniert dann nicht mehr, sondern da geht es nur noch wir. Da kann man nicht mehr diese Grenzen wahren irgendwo. Und dann, früher hieß es dann immer, fischt in fremde Gewässer und so, das war immer so ein Pastorenproblem. Ist aber alles mittlerweile gegessen. Und weil ich fand es stark, das Wort hat auch unser Pastor Peter auf eine tolle Art gesagt, wir haben ja den Ostergarten gehabt jetzt. Und da waren 16.500 Leute da. Und er sagte, was, wenn 10% davon jetzt sonntags in unsere Gemeinde kommen, ins Gospelforum? Was, das funktioniert gar nicht mehr. Da müssten wir ein Viertel und ein Fünftel Gottesdienst machen. Wir haben ja schon drei. Dann merkt er, wir kommen da an Grenzen hin. Und da muss man echt jetzt beginnen umzudenken. Ja? Das heißt immer, wenn deine Gemeinde wächst und du hast 80% deiner Stühle sind belegt, dann musst du schon nach größeren Räumen gucken, weil wenn der voll ist, ist es schon zu spät. Ja, also müssen da auch echt wachsam sein. Und ich denke, wenn wir einfach so visionär auch beten und denken, der Herr wird es einfach tun. Ja, und glauben wir oder beten wir dafür, wenn 1500 Leute, wir werden total überfordert, aber irgendwie kriegen wir das hin, weil der Herr einfach gut ist. Das ist so mein Ding und das will ich einfach mal jetzt euch so aussetzen. Ja. Ich bin unterwegs, ich tue meinen Teil und mal gucken, was der Herr macht. Ja. Und das wird so Stück für Stück für Stück, dass auch keiner überfordert ist, wird das alles in Existenz kommen. Muss ich überlegen, mit was ich anfange. Gerade weil es da Ralf jetzt gerade von muslimischen Leuten hatten. Ich hatte auch Begegnung vor einiger Zeit mit einem muslimischen Mann. Ich war unterwegs mit Roland, das ist einer von unserer Vollzeitbibelschule, und noch eine Frau, weiß ich, Janine, genau. Eine, die wohnt auch hier in Frielsheim, also hier in der Gegend. Und wir liefen los. Und das begann schon auf eine ganz besondere Art. Und zwar, ich sitze morgens dran, fülle meine Schatzkarte aus. Und ich mache das eigentlich immer durcheinander, weil wir haben immer so Striche sind da auf der Karte und auf jeden Strich schreibst du dann ein Wort. Ich habe das, normal mache ich das immer durcheinander, schreibe ich einen Ort, einen Namen, dann ein Gebetsanliegen, dann irgendwas halt, was mir so kommt. Und an dem Tag habe ich es Zeile für Zeile gemacht. Warum, weiß ich nicht, ich habe das einfach so gemacht. Und wo ich bei Orte an der letzten Stelle war, dann höre ich Teres. Und ich, ja, Herr, Teres, was denn? Teres, Sienplatz, Teres, Sienstraße, Teres, was, ja? Und da kam nichts. Da dachte ich, hä? Aber wir sind ja schlau. Wir leben in der Neuzeit. Google Maps angemacht. Dann habe ich Pforzheim Teres eingegeben. Was kommt? Haarstudio Teres in der Denningstraße, glaube ich, oder irgendwie. Also es gibt es auf jeden Fall. Da dachte ich, wow, wenn das schon so anfängt. Ja. Und das haben wir uns auf der Schluss aufgehoben. Und dann waren wir 2,5 Stunden in Pforzheim unterwegs. Haben wir gesagt, in der letzten halben Stunde, wir gehen jetzt. Das muss irgendwo, keine Ahnung, hier im Zentrum ist das. Jetzt gehen wir dann zu dem Terrace. Und dann sind wir an der Stadthalle durch den Park laufen. Da, wo diese viele Köpfe da sind. Na, da ist das so eine Skulptur. Die klatschenden Männer, genau. Dort sind wir gewesen. Und dann, wir haben so ungeschriebenes Schatzsuchergesetz. Alle Menschen, die uns anstrahlen, sind automatisch Schatz. Also jeder, der uns anlächelt, ist Schatz. Weil das geht immer gut aus. Das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Da war eine ganz liebe Oma, nenne ich sie mal, und die strahlt uns an und wir haben sie angesprochen. Und das war auch wirklich toll. Und die haben so ein halbes Leben erzählt und das war so gut. Das war also richtig nett, gell. Und wir durften auch für sie beten. Aber während dem Gespräch hält hinter uns so ein typisch muslimischer Mann an mit so einem Vollbart, horcht ein bisschen zu und bricht ganz aggressiv, also wirklich mega aggressiv in dieses Gespräch ein. Mein erster Gedanke war, ich bin jetzt 5 Jahre unterwegs, das erste Mal, und heute kriege ich einen aufs Maul. So war mein Gedanke, weil der so aggressiv war. Und dann hat er uns unterbrochen. Höre ich da immer von Jesus und Glaube und so. Und dann beginnt er, Jesus zu verfluchen und Gott und Allah und die Bibel und der Koran, aber auf eine übelste Weise, ich sag's nicht wie. Und er war so laut. Und dann habe ich dem Roland signalisiert, er sollte ein bisschen abdrängen, dass wir mit dieser netten Frau einfach weiterreden konnten. Er hat es dann auch geschafft. Wir haben dann für die Frau noch gebetet und dann haben wir uns diesem Mann gewidmet. Ich sage jetzt einfach seinen Namen, das bleibt da noch unter uns. Der hieß Emra, werde ich nie vergessen. Haben wir mit ihm ein bisschen gesprochen, aber er war dann immer so aggressiv und so laut, wir kamen nicht richtig durch. Und dann dachte ich, das hat ja gar keinen Wert, mit so jemand reden, da kommst du nicht durch. Ja? Und dann habe ich einfach nach einer Weile einfach meine zwei signalisiert, wir gehen jetzt weiter. Wir wollten ja zu Teres, ja? Das war eine besondere Führung. Und dann laufen wir los und dann kam er so ganz beleidigt. Ja, ja, die Christen, wenn man sie unter Druck setzt, dann gehen sie einfach. Das hat mich schon ein bisschen verletzt. Gell? Aber dachte ich, ach, soll er doch reden. Ich wollte einfach weg. Und dann wurde er ein bisschen ruhig und habe ich gesagt, du, mit dir kann man doch gar nicht reden, weil lass uns doch einmal zu Wort kommen, lass uns doch mal deine Frage beantworten, lass uns mal unseren Standpunkt von dem anderen zeigen, aber du tust es ja nicht mal, also hat doch gar keinen Wert. Und ich sage, komm, wir gehen, und dann sind wir gegangen. Da war er ruhig und lief neben uns her. Und das war so komisch, gell? Und dann sagt er, wo er so neben uns herlief, sagt er, ich habe von euch geträumt, ich habe geträumt, dass ich euch hier treffe. Und dann dachte ich, das kam so authentisch so. Und dann sage ich, wie? Und dann dachte ich, entweder verarscht er uns oder das ist die krasseste Führung, die ich je erlebt habe. Und dann sage ich, wie hast du von uns geträumt? Dann sagt er, ich habe geträumt, ich treffe eine blonde Frau und einen dunkelhaarigen Mann, die haben beide blaue Augen und einer, der hat früher Drogen genommen. Du hast doch Drogen genommen. Was willst du sagen? Das hat ja alles gestimmt, die blaue Augen und alles. Und dann dachte ich, oh, was ist los? Und dann sind wir halt einfach weitergelaufen. Er lief wieder neben uns her und irgendwann guckt er uns an und sagt, wenn ihr beweisen könnt, dass es Jesus gibt, dann bekommt ihr 1000 Euro. Und plötzlich erinnere ich mich, das hat der Roland auf seiner Karte stehen, Finanzen 1000 Euro, so ähnlich hat er es draufstehen gehabt. Und da erinnere ich mich dran, weil wir ja die Karten austauschen, und da sage ich, Roland, zeig ihm deine Karte, du hast es mit den 1000 Euro drauf. Und Roland guckt sich tatsächlich, gell, das wusste er gar nicht mehr so. Und dann hält er ihm seine Karte und sagt, guck, was du gerade gesagt hast, das haben wir auf der Karte. Und dann war er ruhig. Ja. Und dann sagt er, ja, was seid denn ihr für Leute? Und dann konnte man endlich mal erzählen, wer wir sind, dass wir Christen sind, dass wir gelernt haben, Gottes Stimme zu hören, dass wir das aufschreiben und sich, und das ist jetzt genau das, was du siehst. Und dann war er schon beeindruckt. Dann guckt er mich an und das war noch in der kalten Zeit, am Anfang vom Jahr. Und das hat ein bisschen genieselt. Wir waren die ganze Zeit im Regen. Diese Janine, die stand schon so erfroren da. Und das hat mich einfach alles geärgert. Und dann sagt er nochmal, okay, ich bleibe dabei. Wenn ihr mir beweisen könnt, dass es Jesus gibt, dann kriegt ihr 1000 Euro. Hat das also nochmal bestätigt. Und dann hat mich das so geärgert. Ich sage, okay, die 1000 Euro, die hole ich mir. Ja. Dann habe ich gesagt, lass uns da unter das Dächle gehen, da ist so ein gelbe Dächer, bei diesem Bootsstand dort, das sind so gelbe Dächer. Und ich sage, lass uns da drunter gehen und da beweise ich dir, dass es Gott gibt. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, Zorn war meine Motivation, war nicht wirklich gut, aber ich war sowas von geladen. Gell. Und dann sind wir losgelaufen unter dieses Dach und bevor ich wirklich loslegen konnte, ich dachte, ich lege ihm die Hände auf, und da zuckt ein Blitz aus dem Himmel. Strom, Wärme, irgendwas passiert, irgendwas muss Gott machen und dann kriege ich die 1000 Euro. Mir ging es nicht um die 1000 Euro, aber ich wollte den einfach, sorry, das Maul stopfen oder so ähnlich wird es Paulus sagen. Ja. Und dann schwamm ich unter dem Dach und bevor ich loslegen konnte, sagt er plötzlich, mir erscheint Jesus dauernd im Traum. Ralf hat es ja gerade erwähnt, dass es oft passiert. Und das kam auch wieder so authentisch und dachte ich, was ist jetzt? Gell? Und dann merke ich, wie die Janine so ganz, das ist ja so ein bisschen eine hysterische Falsch, auf jeden Fall, die wurde ganz lebendig. Und dann guckt sie ihre Schatzkarte an und dann sagt sie zu ihm, und was sagt Jesus zu dir, wenn er dir im Traum erscheint? Da sagt er sagt immer, ich klopfe eine Tür an deine Tür, mach doch endlich auf. Und dann zeigt ihm die Janine ihre Karte und da stand drauf, ich klopfe an die Tür, mach doch endlich auf. Das stand auf ihrer Karte und dann war es rum. Könnt ihr euch ja vorstellen. Gell? Solche Dinge. Das ist das, was der Heilige Geist vorbereitet. Gell? Ist nur krass. Genau, ich erzähle jetzt noch eine Geschichte. Ist das okay, oder soll ich noch mehr? Okay, machen wir so. Ich erzähle jetzt noch zwei Pforzheim-Geschichten. Eine ganz krasse Heilung und dann wirklich meine Highlight-Geschichte. Ist das okay? Ich will euch auch nicht überfordern. Ich sehe, alles nickt. Gut. Eine ganz krasse Heilung. Pforzheim vorm Hauptbahnhof. Sagt mir Hauptbahnhof hier auch, gell? Wir hatten, das hat so begonnen, am Sonntag davor, wer muss gehen, dann kriegst du gleich so eine Karte, dann kannst du auch mal auf unsere Webseite gehen, da kannst du auch ganz viel und da kannst du auch Geschichten lesen. Ja, weil das weckt auch Glaube. Ich finde das total wichtig. Auch ihr, weißt, wenn ihr prophetische Volltreffer habt, wir müssen es uns unbedingt erzählen. Nicht irgendwie, weil wir Helden sind oder groß, sondern das weckt so viel Glaube. Und auch die kleinen Geschichten, die feinen Sachen, da kann man so viel auch voneinander lernen. Auch wenn man im Team unterwegs ist, du lernst so viel voneinander. Gell? Zum Beispiel die Geschichte mit dem Donald Duck davon, das wusste ich gar nicht mehr. Ich bin ja froh, dass man daran erinnert wird, gell? Weil du vergisst so viel. Gell? Und dann vermischt man Geschichte. Das ist einfach so. Eine ganz krasse Heilung. Also das ist wow. Es war Sonntagmorgen, der Sonntagmorgen davor im Firestarters-Kurs. Wie gesagt, ich mache ja diese Firestarter-Kurse, Leben, also übernatürlicher Lebensstil. Und ich bin eben so im Unterricht und plötzlich bekomme ich ein Wort der Erkenntnis für jemand und ich gebe das auch gleich weiter. Und da saß in der dritten Reihe eine junge Frau, sie heißt Esther. Und dann sage ich zu ihr, Esther, wenn du am Samstag mit auf Schatzsuche gehst, du wirst Kopfschmerzen heilen. Das war einfach so in mir und das habe ich dann einfach gesagt. Könnt ihr euch vorstellen, Esther war eigentlich am Samstag auf Schatzsuche. So eine ganz zarte junge Frau, ein bisschen schüchtern, noch nie auf der Straße, noch nie für Heilung gebetet, weil sie einfach in dem Kurs das lernen wollte, einfach ein bisschen, also total unbedarft. Und sie ging eigentlich mit der Karte, mit Angst zitternden Knie ging sie los. Wir waren ein Dreierteam. Und dann hatten wir auf der Karte, dass wir an den Bahnhof gehen sollen. Und wir hatten auf der Karte Rollstuhlfahrer und verschiedene Ansagen. Ich weiß es nicht mehr genau alles. Und auf jeden Fall sind wir zum Bahnhof hoch. Und das ist für mich auch grenzwertig, Rollstuhlfahrer anspreche oder auch Blinde. Einfach, ich erzähle und manchmal meint man, ich bin hier voll der Held. Das bin ich überhaupt nicht. Also ich finde ganz oft einmal Angst wieder. Ich habe auch Situationen, wo ich total überfordert bin. Ich habe Angst, in Situationen manchmal reinzugehen. Das ist einfach so. Und das möchte ich einfach auch sagen. Und da muss man zum Rollstuhl fahren. Und das ist einfach schwierig, ja, weil ich weiß gar nicht richtig, wie ich mit denen umgehe. Und in der Bibelschule haben wir einen jungen Mann, der hat mal Kinderlähmung gehabt. Demi heißt er. Der läuft so ganz krumm. Und den habe ich ganz gern dabei, der ist fit, der ist auch im Schatzsucheteam von der Bibelschule dabei. Und wenn man den mit Behinderte Rede hört, das soll er erlebt haben, wenn ein Behinderter zum anderen Behinderten spricht, da kannst du auch richtig lernen. Gell? Und ich mag das dann, solche Leute dabei zu haben. Wir kommen auf jeden Fall an den Bahnhof und tatsächlich, da ist dieser Rollstuhlfahrer, das war ein spastisch gelähmter Mann, er hieß Felix, werde ich nie vergessen, eine Betreuerin dabei, die war so um die 60 und sitzt im Rollstuhl und stehen direkt vor ihm. Es war auch kalt, aber es war noch so, dass man noch draußen gut sein konnte. Dann gehen wir hin, sprechen sie an. Und dann haben wir erfahren, dass sie die S-Bahn, die nach Bad Wildbad heißt, mussten sie fahren. Mit der S5 ist es, glaube ich. Und die haben sie gerade verpasst. Jetzt haben sie ja 3/4 Stunde. Ist immer gut zu wissen. Das heißt, weißt du, hast jetzt 3/4 Stunde Zeit. Das sind ja die Momente, wo du dann ein bisschen länger dir Zeit hast. Und dann beginnen wir mit ihnen einfach zu sprechen, so ein bisschen zu kontakten, weil die waren sehr nette Leute. Und dann erzählt der Felix uns, dass er hier jetzt Pforzheim angeguckt hat, ist mal Sanatorium in Bad Wildbad und ist jetzt mit dieser Betreuerin herum. Aber sie mussten jetzt abbrechen, weil er hat fürchterliches Kopfweh. So arg, dass er einfach jetzt heimgehen musste. Und das sind Momente, wo du sagst, ja, ja, da ist jemand, der hat einfach ein Problem und du freust dich. Und ich guck die, ja, ist das so, ja. Ja, ihr merkt, Schatzsuche, das ist ein sonderbares Volk, aber es ist so, gell. Weil wenn du jemanden fragst, haben sie Kopfschmerzen, und der sagt nein, dann sagst du, ja, es ist so, ja. Also ich habe zum Beispiel bei mir eine Gabe entdeckt, ich bete immer gegen Kopfschmerzen und die sind eigentlich immer weg. Und darum setze ich das wie ein Werkzeug, wie eine Waffe ein. Wenn ich im Gespräch nicht weiterkomme, sage ich, kann es sein, dass sie Kopfweh haben und die meisten haben es. Und dann sage ich, also gut, dann lassen Sie mich doch beten, dann kann ich beweisen, dass ich der bin, von dem ich sage, der ich bin. Ja? Und die Leute, die sind dann total übertölpelt und lassen das dann auch oft zu. Und dann bete ich und die Kopfschmerzen sind eigentlich immer weg. Und das, weil es so immer so ist, bin ich ja so mutig. Gell? Und auf jeden Fall habe ich gesagt, Esther, bist du bereit? Sie hatte ja dieses Wort der Erkenntnis. Ja? Und jetzt hat man endlich einen gefunden, weil wir haben ganz viele Leute einfach Angst. Man kann das sein, dass sie Kopfschmerzen haben. Kann das sein, weil ich wollte unbedingt, dass diese Esther gegen Kopfschmerzen bin. Das war wieder so die letzte Stunde der Schatzsuche. Und irgendwo wollte ich die Esther ja bedienen, sage ich mal. Und wir fragen auf einer Skala, dass man einfach so ein bisschen in diesen Körper reinhorchen können. Wie arg sind denn die Kopfschmerzen? 1 ist ganz leicht. 10 ist ganz arg, dass wir ungefähr wissen, wo das ist, weil manchmal gehen Kopfschmerzen mit mehrmals Gebet erst weg. Das ist einfach eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Das ist dann von 8 auf 5, von 5 auf 3 und dann ist es weg. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber so die Erfahrung haben wir. Und er sagt, die Kopfschmerzen sind bei 8, also richtig heftig. Und Esther geht hin Und wir lernen in diesem übernatürlichen Lebensstilkurs, wir beten keine 10 Sekunden, also nur 5 Sekunden in Autorität. Heilungsgebet darf nicht länger wie 10 Sekunden sein. Und das macht sie, sie legt Hände auf und sagt, Kopfschmerz im Namen Jesus, verschwinde jetzt, irgendwie so einen ganz normalen Wortlaut, und betet, und die Kopfschmerzen waren mit einmal weg. Und der, wow, die Kopfschmerzen sind weg, sowas hat er ja noch nie erlebt. Und die Frau, die Betreuerin, ja, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Gell? Und die Esther, die stand genauso dran, das habe ich ja noch nie erlebt. Gell? Und das war richtig gut. Und das hat richtig was mit mir gemacht, weil auch wenn jemand so arg Kopfschmerzen hat, muss man wirklich manchmal öfters beten. Aber das war gleich so weg, das war eine ganz sonderbare Situation. Und das hat auch mit meinem Glaube was gemacht. Und dann bin ich so runter und wir haben uns vorher erklären lassen, was, weil ich es nicht wusste, was ist denn eigentlich spastische Lähmung? Und er sagte, er kann gehen und sich bewegen, aber er muss seinen Arm wie befehlen. Also er muss sagen, geh jetzt nach rechts oben, und dann konzentriert er sich drauf und dann geht der Arm hoch. Ja? Oder Arm geh nach unten und oder mach einen Schritt. Also er muss das wie denken, und dann, so hat er mir das erklärt. Dann sagt er, das ist einfach eine Fehlstellung im Kopf. Ja? Und dann, wo diese Kopfschmerzen weg war, dann ging mir richtig, ich weiß nicht, was es war, aber da ging so der Glaube durch. Und da bin ich so zum Runden und dann sage ich, dürfen wir auch jetzt gegen deinen Kopf beten, damit das sich verändert? Sag ich, ja, mach halt nach dieser Erfahrung. Gell. Und dann gucke ich die Esther an und ihr Glaubenslevel war bei 130% gell, nach der Erfahrung. Ich sage, Esther, kannst du weiter beten? Und sie, ja, ja. Und dann Esther wieder gegen diese spastische Lähmung hat sie gebetet, war auch wieder bis 5 oder 10 Sekunden. Und dann habe ich gesagt, hat sich irgendwas verändert? Und dann sagt er, nein, hat sich nichts verändert. Und dann höre ich wieder Heilige Geist, sagt, ihr müsst länger beten. Ja? Dann habe ich gesagt, Esther, bete nochmal länger und hau raus, was kommt. Ja? Aber wenn Wort der Erkenntnis kommt, sprich einfach. Und sie hat wirklich das Gebet ihres Lebens dort gebetet, hat Hände aufgelegt. Und dann, ich weiß nicht, wie er sich verhalten, was er auch war, aber ich habe das auch noch nie gemacht. Das ist eigentlich fast wie im Film. Ich bin dann so hin und habe in der Hand genommen und gesagt, so Felix, jetzt machen wir Schritte des Glaubens. Und dann habe ich ihn einfach aus dem Rollstuhl gezogen. Und dann steht er dort und brüllt richtig. Das kann ich normalerweise gar nicht. Ja? Dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns jetzt Schritte des Glaubens machen. Jetzt gehen wir ein paar Meter. Dann habe ich ihn einfach genommen und bin losgelaufen, also vor dem Bahnhof. Und die Leute sind ja alle stehen geblieben. Das haben ja ganz viele Leute mitbekommen. Und ich laufe ihn und er läuft und sagt, das kann ich normalerweise gar nicht. Er war total außer sich. Und dann bleibt man stehen und dann rede ich eine Weile mit ihm. Sagt er, unterbricht er mich. So lange kann ich normalerweise gar nicht stehen. Und dann dachte ich jetzt, klar muss ich mir jetzt noch von Jesus sagen, wir sind ja Evangelisten. Und dann war er aber sowas von überfordert, dass der mir regelrecht den Mund verboten hat. Ich sage, jetzt hörst auf, er kommt jetzt gar nicht klar mit der Situation. Dann kam auch die Esther dazu. Dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich zu der Frauenwahl bei der weiter, weil die Esther sich ja dann um den Mann gekümmert hat. Dann bin ich zu der Frau, dann dachte ich, jetzt probiere ich es halt bei der. Und die genauso. Ich soll aufhören, das hat sie ja noch nie erlebt. Und das war eine ganz komische Situation. Und dann, wir haben gar so auf andere Karte mit Übergabe gebeten. Dann haben wir einfach ihnen auch so ein bisschen Material gegeben. Und das hätte er erleben müssen. Dann lief er zurück zu seinem Rollstuhl, weil mittlerweile war dann Zeit, dass der Zug fährt. Und dann nimmt er seinen Rollstuhl hinter an die Griffe und er hat sich nicht mehr reingesetzt und schiebt, und seine Betreuerin lief nebenher, haben wir uns verabschiedet, und dann schiebt er seinen Rollstuhl zum Zug und wir standen da, könnt ihr euch ja vorstellen, was habe ich ja noch nie erlebt, und gucken zu und sehen, wie der seinen Rollstuhl schiebt, und er lief immer noch ein wenig komisch, aber er lief. Und da dachte ich, wow, was für ein Ding, was für ein Ding. Und dann habe ich mich umgedreht und das haben ganz viele Leute ja mitbekommen. Und ja, das ist mir aber erst richtig, ihr kennt es, also ich bin ein bisschen überfordert gewesen mit der Situation. Ich hatte wie so einen Tunnelblick. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, was da war. Erst wo ich daheim war, ich habe mich an den Tisch gesetzt und habe mir eine Flasche Wein aufgemacht. Ich war allein an dem Abend daheim, meine Frau war verreist. Ich gebe auch nicht zu, dass ich die Flasche ausgetrunken habe. Aber ich habe einfach, ihr kennt das ja vorstellen, ich habe mal eingegossen und war so in Wallung und habe das dauernd Revue passieren lassen. Und ich dachte, du hättest dich einfach nur umdrehen brauchen, Jesus predigen. Das wäre der Volltreffer gewesen. Habe es aber nicht gemacht. Aber wir lernen aus allem, das mache ich halt das nächste Mal. Gell? Und das ist hier in Pforzheim passiert, direkt vor dem Bahnhof. Und das ist so krass, das ist so krass. Felix. Aber wir haben schade nichts mehr von ihm gehört, bis jetzt. Gell? Die letzte Geschichte. Ja, neune, das schaffe ich sogar vorher. Das ist eine Geschichte, die ich selber noch nie erlebt habe. Das ist das absolute Highlight auch für mich. Ist noch gar nicht so lange her. War dieses Jahr. Ich tue meine Karte normalerweise samstagmorgens ausfüllen. Das ist bei mir einfach so ein Standard. Und Aber es war so, dass ich an dem Samstagmorgen keine Zeit hatte. Da habe ich es schon am Freitag gemacht. Ja, es ist eigentlich völlig egal, wann man die Karte ausfüllt. Das kann man auch schon eine Woche vorher machen oder durch die Woche. Gott ist ja einfach groß. Und dann war es so, dass ich am Sonntagmorgen eben doch Zeit hatte. Ich war sogar ganz allein zu Hause. Aber da ich schon alles fertig hatte, dachte ich, komm, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit. Ich gehe jetzt raus mit meinem Hund und mache eine riesige Gebetsrunde. Ich mache das immer draußen. Habe meinen Hund angeschnallt. Also ich bete nicht mit meinem Hund, er läuft nebenher. Ja, dass ich da auch richtig verstanden werde. Und dann lief ich los mit meinem Hund. Und wir haben Rubriken auf der Karte. Wir haben die Heilung des Tages. Wir sprechen alle Leute an, die was Bestimmtes haben. Jetzt zum Beispiel wie mit dem Kopfverband oder so. Wir haben eine Kleidung des Tages. Zum Beispiel, manchmal ist das zum Beispiel Smiley. Alle Leute sprechen wir an, die ein Smiley hier vorne drauf haben. Einfach um zu lernen. Weil die stehen ja nicht auf der Karte. Das hat uns Gott einfach so gezeigt. Und da haben wir auch noch das Haus des Friedens. Und das erkenne mir an einem bestimmten Merkmal am Haus. Und dann klingeln wir an dem Haus. Ja? Das sind einfach 3 neue Dinge, die uns Gott so in den letzten Jahren, sagen wir, auch dann einfach noch dazugegeben hat, weil wir auch mutiger geworden sind. Weil es gibt Schätze, hat uns Gott gesagt, die verlassen nicht mal mehr das Haus. Und darum geht ihr jetzt in die Häuser. Und dann zeigt er uns jede Woche am Merkmal, welches Haus das ist. Ja? Darum Heilung des Tages, Kleidungstages und Haus des Friedens nennen wir das. Auf jeden Fall, ich auf meiner Gebetsrunde und in der letzten halben Stunde laufe ich zurück. Und dann höre ich jetzt wieder Heilige Geist und diese ganz klaren Eindrücke. Wie der Heilige Geist zu mir sagt, Uli, du musst dir deine Schatzkarte nochmal angucken. Du hast vergessen, die Kleidung des Tages, die Heilung des Tages und das Haus des Friedens hast du auch nicht aufgeschrieben. Und ich, niemals, das vergesse ich nie, habe ich total widersprochen. Und da war ich, aber weil das so deutlich war, habe ich daheim meine Schatzkarte angeguckt und ich habe es tatsächlich vergessen. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, dann war ein bisschen in Zeitnot, ich muss ja fast eine Stunde hierher fahren. Dann saß ich am Küchentisch und habe ich die Kleidung des Tages, ja, was ist es? Da kam gleich was, habe ich aufgeschrieben. Was ist die Kleidung des Tages? Kam auch gleich was, habe ich aufgeschrieben. Und dann habe ich immer so eine Art Ritual oder so ein Ding, wie ich mit dem Haus des Friedens umgehe. Ich spreche immer einen Satz, Herr, woran erkenne ich das Haus des Friedens? Und er sagt dann den Satz fertig. So funktioniert das immer. Ja. Ich sage, Herr, woran erkenne ich das Haus des Friedens? Er sagt zum Beispiel, an einem Reh oder an einer Wurst. Oder an, keine Ahnung, was so in letzter Zeit war. Ja. Und an dem Morgen habe ich das auch so gemacht. Ich sage, Herr, woran kenne ich das Haus des Friedens? Und da kam nichts. Das kommt eigentlich immer. Und da sage ich, Herr, woran erkenne ich das Haus des Friedens? Da kam nichts. Ich sage, Herr, guck mal aufs Uhr, ich muss jetzt gehen. Das geht jetzt, das Spiel, das funktioniert nicht. Woran erkenne ich das Haus des Friedens? Es kam nichts. Ja. Da war ich ganz verzweifelt. Also ich bin so locker mit Jesus. Das ist so einfach die Beziehung. Und weil ich einfach, ich musste wirklich jetzt gehen und irgendwie musste ich jetzt, was mache ich jetzt, dachte ich, dann habe ich meine Ellbogen auf den Tisch und wollte meine Hände einfach so in die, mein Gesicht in die Hände, einfach so, um mich besser konzentrieren zu können, ja, macht man ja manchmal. Und wie ich mit meinem Gesicht in meine Hände gehe, kann ich wie durchgucken. Und ich stehe vor einer Glastür, gucke durch die Glastür, da war ein kleiner Zwischenraum, da war nochmal eine Glastür und ich gucke in den Foyer. Und da steht eine Empfangsdame in diesem typischen blauen Bläser-Ausfit, weiße Bluse. Und die steht so schräg dran, guckt mich an. Und da waren also typische Topfpflanzen in dem Foyer. Und da bin ich dann, dachte ich, wow, was ist jetzt das? Ja? Und da dachte ich, was mache ich jetzt? Und da schreibe ich halt auf, stehe vor einer Glastür, schaue in ein Foyer, Topfpflanzen, mich schaut eine Frau an. Ja, irgendwie war ganz komisch, hatte ich noch nie. Dann sind wir nach Pforzheim und wir waren am Tag nur 5 Schatzsuchen, haben ein 3- und ein 2er-Team gemacht und ich war mit einer erfahrenen Frau aus Bretten, die Annette Zilli, kennst du die? Die kennst du, mit Annette war ich unterwegs. Wir waren 2,5 Stunden unterwegs, wir haben in jedes Foyer geguckt, weil ich habe das im Team so vermittelt, ich habe gesagt, Leute, wir müssen eine Empfangsdame immer Foyer ansprechen, das ist das Haus des Friedens und die ist die Frau des Friedens, die braucht heute Jesus, ja. Und wir haben jedes Foyer abgeklappert, auf dem Weg halt, immer wenn wir was gesagt haben, wir haben das nicht gefunden. Und da weiß ich, wir waren am Bahnhof oben, haben mit einer Taxifahrerin gesprochen, und dann hat man noch eine halbe Stunde auf der Uhr, und dann habe ich gesagt, Annette, lass uns zur Stadthalle runtergehen, weil irgendwie in dem Bild war Stadthalle, das war so, hat so mitgeschwungen. Und da sind wir zur Stadthalle, ihr kennt es ja, diese Glaspavillons dort, und die waren beide erleuchtet, und dann waren wir zuerst bei dem rechten, der war hell, aber da war niemand. Dann gucken wir zu dem Linken. Und da hat man gemerkt, da wurde eine Veranstaltung vorbereitet. Und dann sehe ich schon durch die Scheibe diese Topfpflanzen. Und ich sage, Annette, lass uns dorthin gehen. Und dann gehen wir dorthin. Und dann stehen wir, ich werde es nie vergessen, waren wir vor kurzem, war ich mit Annette unterwegs, da sind wir da extra hin, dann stehen wir und laufen vor diese Glastüren hin, die waren alle zu. Und dann höre ich noch, wie die Annette sagt, Uli, das ist doch dein Bild. Da war eine Glastür, ein kleiner Zwischenraum, nochmal eine Glastür, da ist das Foyer, diese Topfpflanzen. Und diese Frau war auch da, bloß die saß an einem Stehtisch auf einem Barhocker und hat genau das angehabt. Da dachte ich, mich haut's um. Ja? Könnt ihr euch ja vorstellen, was das mit dem Glauben macht? Das Problem war, da wurde eine Veranstaltung vorbereitet und da hat es gewimmelt von Securities, also diese Bären von Männern mit diesen schwarzen Anzügen. Ja? Draußen waren viele, die haben geraucht, in dem Zwischenraum waren Leute innen und wir wussten, wir müssen zu der Frau. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, und dann haben wir einfach an der Tür gedrückt und die ging auf. Gell? Und dann sind wir einfach losgelaufen, da durch diese Securities durch und ich kam ein bisschen vor wie Petrus aus dem Gefängnis, weißt, wo alles so aufging und keiner merkt es. Ja? Uns hat keiner beachtet, weil da durfte ja eigentlich keiner rein, darum waren jetzt Securities da. Die haben ja eigentlich ihren Job versemmelt. Gell? Und dann laufen wir da einfach durch. Diese Frau spricht uns an, war eine ganz freundliche Frau, weil die uns gesehen hat, weil wir so ein bisschen so unsicher, so ein bisschen angstvoll dort rein sind. Und sie sagt, kann ich was für euch tun? Und dann habe ich gesagt, nee, aber wir für sie. Und dann haben wir mit ihr gesprochen, dann habe ich ihr das erzählt, mit ihrer Vision und dem allem. Und die war total angetan. Und dann sagt sie, das ist ja krass, dass ihr kommt. Sie ist eine Personalchefin, hat ganz viel Verantwortung, immer große Betriebe hier in der Gegend. Und sie macht so Empfangsdame-Job, einfach um dem Alltag zu entfliehen. Einfach mal was anderes machen, was, ja vielleicht, ja nieder, das ist jetzt falsch, aber mal ganz was anderes, was sie sonst macht, ohne große Verantwortung. Und vor 2 Wochen hat sie gesagt, war sie, wir würden das Gebet nennen, sagt sie, in meinem Leben muss ich was ändern. Ich muss irgendwas ändern in meinem Leben, so darf das nicht weitergehen. Und jetzt kommt ihr. Dann sage ich, ja, wir haben Jesus, wir haben die Änderung. Dann haben wir ihr dann von dem erzählt und sie hat dann wirklich ihr Leben Jesus gegeben, dort auf diesem Barhocker. Ja? Und wenn man, ja, gebt mal Jesus einen Applaus. Yes, danke. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ohne dieses Bild, ohne diese, ja, ich nenne es wirklich Vision, ich wäre nie an die Stadthalle. Ich wäre nie dort rein. Niemals wäre ich dort rein. Wenn man diese Bären von Männern sieht, diese Menge auch, ich wäre nie zu der Frau, ich hätte die nie so angesprochen. Aber das hat Gott einfach in seiner Güte, in seiner Gutheit hat er das so vorbereitet und hat uns, weil er wusste, wir machen das, einfach das so auf die Karte geschrieben oder als Vision gegeben, sodass wir dorthin gehen, der Frau Jesus bringen. Jacqueline hieß sie, werde ich auch nie vergessen. Und für uns, für Annette und mich, das ist so ein ganz Besonderes. Das hat uns ganz, ganz arg zusammengeschweißt. Und ja, und das meinte ich, du bringst das Evangelium raus, du erlebst selber Dinge, ich kann jetzt solche Geschichten erzählen, es stärkt euren Glauben, ihr sagt, hey, haben wir einen großen Jesus und das haben wir wirklich und das verändert uns alle und genau, das war meine letzte Geschichte. Ich habe fertig.